willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Feedback Podcast. Ich bin Tom, neben mir sitzt der Robin.
Das bin ich.
Das bist in der Tat du. Wir wollen mal wieder einerseits die letzten Monate ein bisschen Revue passieren lassen, aber natürlich auch die Fragen unserer Feedback-SupporterInnen beantworten und noch ein paar Fragen auf YouTube, je nachdem, wie viel Zeit wir haben. Und direkt am Anfang einmal der Hinweis für die Leute, die On Topic regelmäßig hören. Das hier ersetzt die dieswöchige Folge von On Topic. Mhm. Mit On Topic geht es dann in 2 Wochen weiter, nur damit ihr Bescheid wisst.
Ich hätte gehofft, es wäre jetzt endlich vorbei und wir hätten es durchgespielt. Nee, das ist doch schlimm, wenn man diese always, never-ending Service-Podcasts hat, weißt du? Man wartet immer, dass es mal zu Ende geht.
Der Forever-Podcast.
Man wartet mal, dass man die Storyline zu Ende bringt, aber nein, kommt wieder ein neuer Böse.
Es ist weder das, es ist auch nicht nochmal ein extra Bonus-Podcast. Ich hatte ja neulich erst einen Bonus-Podcast.
So.
Ich glaube, an Podcast-Mangel wird es hier nicht scheitern.
Generell Content gerade.
Genau, es gibt gerade sehr viel. Wir wollen ja auch mal ein bisschen zurückblicken. Der letzte Feedback-Podcast war wirklich am 1. Januar 2024, weil wir den vorproduziert hatten im Dezember. Und
machen wir das jetzt auch für den 1. Dezember?
Nee, ich glaube, das wird ein bisschen knapp.
Ah, schade.
Den können wir schon irgendwie so dieses Wochenende bringen, würde ich sagen.
Na gut, na gut.
Wir haben seitdem diverse Sachen veröffentlicht. Natürlich gab es dann im Januar die Spiele des Jahres 2023, inklusive der Top 20 dort. Also beziehungsweise es war eine Top 20 und dann haben wir nochmal in einem extra Video zurückgeblickt auf die Spiele jenseits der Top 20 und jetzt gerade kamen die Spiele des Jahres 2004, unsere Retro-Gotis, also seit dem letzten Feedback-Podcast sind unsere 2 Goti-Reihen erschienen und ganz schön ist, wenn ihr einfach mal euch diese Videos nebeneinander anguckt, die neue Reihe, die zu den 2004er-Spielen, da haben wir jetzt auch die neue Kamera benutzt, denn wir haben uns Anfang des Jahres eine neue Kamera gekauft, das hat aber nicht mehr gereicht für die Goti 2023er Liste. Wir haben seitdem dann neben den Gotis, die ja, wie ich finde, vor allem jetzt auch gerade erst die Retro-Gotis echt gut liefen und wieder Spaß gemacht haben, war im Schnitt ein bisschen anstrengend, weil ich mich mit dem Timing ein bisschen vertan habe. Das hätte einfach alles eine Woche später kommen sollen, dann wäre das für mich deutlich entspannter gewesen. Aber es hat auch so geklappt. Und es ist immer wieder eine Freude, da dann auch zu sehen, wie die Leute drauf reagieren. Weil es ja immer dieses Hin und Her ist, wo dann Leute sagen, ey, das verdient doch gar nicht, auf diesem Platz zu sein. Oder wo ist dieses Spiel? Was ich immer sehr lustig finde, wenn Leute eindeutig obskure Spiele lieben und sich dann aber wundern, dass die nicht auf den ersten Plätzen sind. Hm. Weil natürlich, das kann doch nicht auf den ersten Plätzen sein. Es ist doch, es kennt doch kaum jemand.
Also es gab so 1-2 Spiele, wo ich das immer noch auch sehe, weil ich, also wo wir auch im Podcast drüber geredet hatten, bei Ninja Gaiden Black bin ich immer noch überrascht. Und Ninja Gaiden
war es ja, drin.
Genau. Es war ja nicht Black, es war Ninja Gaiden. Und immer noch, das ist vielleicht der Grund. Aber da hatte ich auch gedacht, das könnte, ich sehe, dass das gar nicht drin ist. Aber ich wäre auch nicht überrascht gewesen, wenn es nur eine Top 10 gewartet hätte.
Ja, ja, ja.
Aber ja, bei sehr vielen der Spiele ist es nicht. Also ich glaube, das ist dann aber auch halt oft so dieses Warten. Und spätestens, wenn es dann bei Platz 11 nicht auftaucht, ist es schon so, nein, fuck, jetzt in der Top 10 ist es bestimmt nicht mehr.
Die Wahrscheinlichkeit wird halt immer kleiner.
Aber auch das Beschweren über Platzierung oder sowas ist ja auch ein positives Engagen mit dem Video, finde ich, weil es ist ja offensichtlich,
guckst du
das offensichtlich,
solange
bist
da
du
nicht
interessiert
beleidigt
dran.
Wird, ja.
Genau, also da hab ich dann gar kein Problem mit, da freue ich mich. Also ich freue mich bei diesen Videos immer auch über die Kommentare, wo ich irgendwie vielleicht den Kopf schüttel oder drüber kicher, weil ich einfach sehe, dass hier Leute sind, die normalerweise keine Hooked-Sachen gucken. Und wir hatten auch, ich glaube, es war unter dem GOTY-Video auch wieder mindestens einen Kommentar, der geschrieben hat, holy fuck, diese Gesichter habe ich ja seit einem Jahrzehnt nicht gesehen. Ich fasse es nicht, wo kommt ihr denn her und sowas.
Muss jemand gewesen sein, der uns aus Giga-Zeiten kennt.
Genau,
aber
und das finde ich halt ganz toll, das ist super.
Das ist sehr witzig, ja. Die dann denken, ach, die machen schon gar nichts mehr und dann findest du random so ein Video von denen.
Ich glaube, die denken halt gar nicht an uns. Die haben uns mal gesehen bei den 3 großen Videos, die wir damals produziert haben, die viele gesehen
bei
haben.
Avengers in Real Life.
Avengers in Real Life, Resident Evil, irgendwelche Simulatoren-Videos oder sonst irgendwas. Und dann halt komplett natürlich vergessen, hast 3 Kinder bekommen und ein Haus gekauft und plötzlich, blom, tauchen wir wieder auf.
Oh no. Es gab auch ganz viele On-Topic-Podcasts, die Final Fantasy VII-Reihe, muss man ja schon fast sagen, wo Robin sich mit der Compilation beschäftigt hat und da haben wir ausführlich drüber geredet.
Ich muss gerade überlegen, wovon du redest. Stimmt, das haben wir ja gemacht.
In den On-Topic-Podcasts generell auch über JRPGs geredet, allgemein. Einen sehr schönen Games-as-a-Service-Podcast hatten wir bei den On-Topics, den können wir euch sehr ans Herz legen. Über die Dragon-Ball-Spiele haben wir einen Rückblick gemacht, als damals Akira Toriyama leider verstorben ist. Und diverse Soundtrack-Folgen gab es, denn wir haben ganz wunderbare Soundtrack-Folgen bei unserem On-Topic-Podcast, wo wir uns gegenseitig immer 5 Musikstücke vorstellen. Und das macht immer ganz viel Spaß. Das ist immer ganz, ganz schön, weil das auch so unterschiedliche Musik ist, die man dann hört. Und wir spielen die halt immer kurz ein. Deswegen auch Empfehlung dafür, falls ihr das nicht auf dem Schirm habt. Und es gab Early Access für Time to 3, Ace Attorney, für Apollo Justice haben wir mal ausprobiert dort, nachdem das ja auch für Glover im letzten Jahr gut geklappt hat. Und hat auch dieses Jahr geklappt, also haben wir dann auch gesehen, dass diverse Leute dort abonniert haben bei Patreon und bei Steady für den Early Access. Wir haben das ja so staffelmäßig aufgezogen, also jeder Fall einzeln ist im Early Access. Jetzt gerade ist ja auch gegen der dritte Fall in den Early Access und das sind dann halt, ich glaube, diesmal waren es 15 Folgen, die ihr dann auf einmal bekommt. Da müsst ihr zwar warten, bis die dann regulär auch die nächste Staffel auf YouTube startet. Aber ihr könnt halt so im eigenen Tempo gucken. Und ansonsten erscheinen die halt regelmäßig in ihrem Standard-Release-Zeitfenster Montag und Freitag. Und das hat bisher richtig gut geklappt. Also das machen wir dann vielleicht öfter, weil ich glaube, das ist ein ganz schöner Kompromiss aus. Du kriegst halt was extra, wenn du supportest, aber dir fehlt jetzt nicht viel, wenn du nicht supportest.
Ja, es ist wirklich, also es fehlt ja wirklich gar nichts und es ist ja sogar so, es ändert sich auch gar nichts. Ich finde, das ist das sehr Schöne daran. Frame to 3 erscheint ja standardmäßig einfach dann, ne, irgendwie dann um 17 Uhr kommt irgendein Video und das ist bei uns ja nicht mehr fest jeden Tag, aber diese Videos erscheinen ja trotzdem so, wie sie ganz normal erscheinen würden bei Time to 3. Nur du hast halt zusätzlich die Alternative. Es wird also nichts, überhaupt gar nichts in irgendeiner Art und Weise weggenommen. Du würdest gar nicht bemerken, dass es andere gibt. Aber hast einen Bonus, wenn du es möchtest. Alles auf einmal ist eigentlich die perfekte Art, das zu handeln, würde ich einfach mal behaupten.
Also ich mag das auch total gern. Es wird nach wie vor auch exklusive Videos geben. Es gibt ja auch die Exklusiv-Podcasts, die auch exklusiv bleiben. Aber der Early Access, diese Incentive, dieser Bonus scheint dann auch bei vielen von euch zumindest gut anzukommen. Und das freut uns natürlich sehr. Und bei Glover hat es ja, wie gesagt, letztes Jahr auch gut geklappt. Da waren es halt nur in Anführungszeichen 10 Folgen, weil es halt ein nicht so langes Spiel ist und wir das dann durchproduziert haben. Und da war es ja noch mit, auch mit Kamera und mit Zooms und den ganzen Kameras. Es war auch sehr geeditet stark. Und da freue ich mich dann auch, wenn wir sowas nochmal machen. Und da habe ich mich jetzt auch bei Ace Attorney sehr drüber gefreut, weil da, finde ich, ist die Kamera auch, die neue Kamera, die wir haben, auch ein richtiger Bonus, weil du halt auch zoomen kannst, ohne dass das Bild ultra pixelig aussieht. Also du kannst ja echt nah ran, so mit einer 4K-Kamera, ohne dass es jetzt scheiße aussieht.
Genau.
Und da freue ich mich schon sehr, wenn wir mal wieder sowas machen wie Glover, auf die Reactions wirklich drauf zu zoomen oder sowas. Das ist super spaßig.
Ich möchte auch noch erwähnen, das hattest du, glaube ich, gerade nicht mit aufgezählt, bei den On-Topic und exklusiven Dingen, deinen Cast mit dem Björn zu den Retro-Spielen. Ja. Weil das war auch ganz toll.
Den habe ich hier noch nicht drin, weil als ich dieses Dokument gemacht habe, war der noch nicht drauf.
Ich habe den noch nicht komplett gehört, aber das, was ich gehört habe, war ganz toll. Und der kam ja auch echt gut an bei den Leuten. Und das ist ja eine tolle Sache, weil da bin ich ja nicht immer der beste Ansprechpartner einfach, weil das nicht mein riesen Interessengebiet ist und ich mir einfach nicht gut auskenne. Und dass du dann da so clever und gut die Chance genutzt hast. Ich glaube, ich war ja einfach krank oder war ich auf der Gamescom? Eins von beidem.
Das war, glaube ich, wo du krank.
Ja, genau, ich krank vor der Gamescom.
Weil Björn war ja auch auf der Gamescom, deswegen. Ist ja.
Nee, der war nur einen Tag, der war nur für den Abend da, als nach Küsteimer nach Köln wieder zurückgefahren.
Ja.
Aber egal, also ich fand einfach, dass da hast du sehr, sehr gut ausgesucht und schönes Thema gemacht und die Chance genutzt quasi, dass du mit einer anderen Person als ich gesprochen hast und dann direkt ein einzigartiges Thema draus gestrickt.
Er kennt sich ja, na, einzigartig würde ich es jetzt nicht nennen, aber er kennt sich ja richtig gut aus im Retro-Bereich und er ist ja selber genau wie ich, so jemand, der viel zu viel Geld dafür ausgibt, für die Retro-Setups und wie man dann am CRT gleichzeitig spielt und den ganzen Kram, da könnten wir uns ja den ganzen Tag drüber unterhalten. Da könnte man jetzt noch Matze dazu holen, weil bei dem ist es ja ähnlich mit der Art und Weise, wie er dann auch für Equipment oder generell, Mats hat noch mal so einen anderen Blick. Der hat dann Equipment, von dem ich da noch nie gehört habe. Das wäre noch mal so eine andere Perspektive, die man damit reinbringen könnte.
Kennst du das Phänomen, wenn du ein Hobby findest? Und ich, also das hat auch, glaube ich, sogar einen Namen. Wenn du ein Hobby findest, in dem du so denkst, okay, damit starte ich jetzt, das mache ich jetzt. Meinetwegen, du fängst an, Fahrrad zu fahren. Aber so richtig, ja, ich werde jetzt ein richtiger Fahrradfahrer und ich mache Touren. Und was man dann zuerst macht, ist monatelang oder wochenlang alles zu recherchieren, Hunderte bis Tausende Euro auszugeben für das Equipment. Du brauchst den richtigen Anzug, du brauchst die Trinkflasche, sodass du quasi völlig auf einer fast schon professionalisierten Ebene overspendest und zu viel ausgibst. Dann vielleicht das alles am Ende dann nicht so zu Ende nutzt. Ich habe das Gefühl, das ist es bei Mats, aber ohne den letzten Part. Also er macht das auch so, aber er zieht es dann auch lange genug durch, dass er was daraus zieht. Und irgendwann geht er dann zum nächsten. Jetzt mache ich Musik oder sowas, aber hat in der Zeit, hat dafür genug Zeit schon das Vorherige ausgenutzt. Aber wenn Mats sich irgendwann entscheidet, so, ich glaube, ich mache jetzt mal das, dann ist das aber auch das Ding, was er macht. So, holla die Waldfee. Dann kennt er sich also auch bei allem aus. Wenn der jemals irgendwie bei Warhammer wirklich einsteigt, dann wird die Ehe mit Amelie auf eine harte Probe gestellt, glaube ich.
Das fände ich sehr spannend rauszufinden. Nee, aber das, was er zum Beispiel mit den Musiksachen macht, wie er sich damit beschäftigt und sich da dann reinsteigert, das finde ich schon beeindruckend.
Ja, also ich wollte das auch, deswegen sage ich ohne den letzten Part, dieses Phänomen, was ich beschrieben habe, weil ich finde das auch immer sehr beeindruckend und cool.
Ich glaube, es gibt wirklich viele Leute, die, wenn sie dann sich so ein Hobby angucken und so denken, oh, jetzt muss ich mir das holen und das holen und sowas, aber ist ja Quatsch, man muss ja nicht mit den teuren Sachen
und anfangen. Und oftmals ist es auch wirklich eine Quatschausgabe, weil du A, durch die Recherche müde wirst. Und das schon so viel Arbeit ist, dass du nie zum eigentlichen Ding kommst. Das gibt's auch im Kleinen bei Videospielen und Büchern. Ne? Oh, hier ist eine Videospielreihe, die ich spielen will. Trails of Zero oder Trails in the Sky. Oh, fuck, die hat 18 Teile. Ah, dann will ich beim ersten Teil anfangen, aber dann muss ich so viele Teile spielen, spielst es nie. Ja. Da kannst du ja viel besser.
Aber du holst sie schon mal alle.
Ja, natürlich, ganz, ganz genau. Du steckst da schon mal die 200 Euro irgendwie Investition rein oder mehr. Und da ist es natürlich besser, wenn das die eine Alternative ist, einfach den neuesten Teil zu spielen. Das ist so der kleine Anteil da dran. Genau deswegen, ich hatte gerade im Kopf, weil ich das gerade mit Warhammer und den Büchern durchgemacht habe. Weil ich mir auch so dachte, oh, 56 Teile Bücher, oh, werde ich das hier lesen? Ach,
bei mir ist es einfach geholt. Bei mir ist es halt das Gleiche mit den zwei Sachen, die mich neben Videospielen interessieren, irgendwann mal Keyboard zu lernen und Japanisch zu lernen. Das sind zwei Sachen, für die ich auch schon Geld ausgegeben habe. Ja. Und immer wieder feststelle, dass das zeitlich super schwierig ist. Das irgendwie unterzubringen in den Alltag, neben dem
ich würde dir eine Freistellung zu schreiben. Wir müssten dann die Gehaltsverhandlung einmal genau besprechen. Wir müssten mal kurz gegenrechnen mit Stundenlohn und so.
Tom ist jetzt mal ein Jahr weg, lernt Japanisch und
ja, also ich weiß, also
wenn er wiederkommt, hat er die gesamte Trails-Reihe durchgespielt.
Ich wüsste, das wäre ja monetarisierbar für uns im Nachhinein, wenn du Japanisch sprichst, die Welt der japanischen Videospiele, die sich für uns öffnen würde. Wow.
Ja, das stimmt natürlich. Ich glaube nur nicht, dass es sich lohnt, dafür ein Jahr aufzugeben.
Ja, naja, gut, lohnt. Das soll ja auch dich erfrischen und dann kommst du mit neuer Lebenslust hier rein und sagst immer, was sagen die Japaner gerne? Konnichiwa. Oder Arigato und so. Aditakimasu. Das heißt das, glaube ich, korrekterweise. Sowas.
Sasuke.
Was die Japaner halt regelmäßig sagen.
Wir hatten diverse Videos auf dem Main-Channel. Neben den GOTY-Sachen gab es auch Reviews zu Prince of Persia, zu Like a Dragon, zu Final Fantasy VII Rebirth, Alone in Dark, Indica, Cryptmaster. Und ich glaube, das war's. Ich glaube, das waren die Reviews, die wir hatten. Es sei denn, man zählt das Mad Max-Video noch dazu, aber das war ja eher ein Special.
Rückblick, Retro-Review-Special-Dings.
Ja, und da ging es ja auch um den neuen
Film-Review auch noch.
Genau, ja, würde ich auch sagen. Und Reviews ist ja immer so eine Sache, weil es gibt dann, also da freue ich mich ja eigentlich drüber, dass unter diesen Reviews ganz oft steht, dass sich die Leute freuen und gerne mehr Reviews sehen wollen würden. Aber auch da fällt mir richtig schwer, die unterzubringen neben dem Rest, den man macht, auf Hooked.
Das ist voll etwas und das ist steht nicht am Horizont, aber das wäre so eine Idealvorstellung, ein Wunsch. Aber das ist so etwas, wo ich voll gerne einfach die Tech, weil ein Review zu schreiben ist zeitlich machbar. Wenn man sich ein bisschen davon löst, dass man jedes 100-Stunden-Spiel komplett 100% voll vervollständigen muss und so, und wenn man das immer offen kommuniziert, was man jetzt gespielt hat und was man nicht gespielt hat, dann kann man ein Review, finde ich, wenn man das einfach nur schreibt, in einer zeitlich okayen Art und Weise vollbringen, gerade wenn es dann Spiele sind, ne, wie Ghost Runner oder das Prince of Persia-Spiel und sowas. Das sind ja keine 100-Stunden-Spiele. Es wird halt zu einem wirklich größeren Ding durch das Aufnehmen der Footage, durch das danach, das Schneiden des Videos mit der Footage und dann das Produzieren. Das ist so ein Ding, ich mache Reviews halt auch voll gerne, was man ja daran sieht, dass ich sie auch recht regelmäßig mache. Mache aber auch viele andere Dinge voll gerne und ich glaube, wenn wir einfach so einen Editor hätten, gäbe es deutlich mehr Reviews, weil da würde ich dann deutlich öfter, glaube ich, einfach so, wenn ich jetzt einfach den Text schreiben kann für ein Review und eine andere Person kümmert sich ums Capturen und ums Editieren der Footage, dann wäre das eine ganz andere, ja, eine ganz andere Aufgabe. Ich mein, aber ist jetzt, steht jetzt nicht in der Zukunft vor.
Nee, die, also Patreon.com ist der Schuckzettel. Die Tatsache, also wenn man einen Editor hätte generell, würde das ja viele Sachen erleichtern.
Ja,
auch, gut, die könnte man auch Sachen abgeben oder sowas. Aber gerade so Spiele wie in Final Fantasy VII Rebirth, wo ich ja eine Review zu gemacht habe, das ist halt ein absurder Aufwand, weil das wollte ich ja wirklich durchspielen, bevor ich's, weil das muss ich durchspielen, weil diese Story ist einer der wichtigsten Punkte davon, bevor ich da ein finales Urteil zu gebe. Und das war's, hat so viel Zeit gefressen, ne? Und da capturest du dann nebenbei auch noch so viel und das dann in ein Video zu verarbeiten, wobei der Text da, finde ich, auch eine ganze Weile dauert, weil man da ja auch sich die Mühe geben will, das konzise rüberzubringen. Ja, ist halt einfach nur selten, bei mir zumindest ist es nur selten drin. Sowas wie Alone in the Dark fiel mir da deutlich leichter. Ja. Und da war es auch schön, vorher den Review-Code zu haben und dann aber auch erschreckend danach zu sehen, wie das bei anderen Leuten gar nicht ankam und jetzt ist das Studio nicht mehr existent. Naja, ich hatte mein Roadsters-Bonus-Video zu Lamborghini. Das war sehr Nische, das war mir sehr bewusst. Das wurde auch nicht viel geklickt. Ich finde, es ist ein schönes Video, deswegen schaut mal rein, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Es gab ein Item-Get. Wir nehmen heute übrigens auch ein neues Item-Get auf, also das wird es demnächst noch eins geben. Wir hatten das Filmquiz mit David, das ihr euch auch immer noch anschauen könnt. Das ging ja auch seine 2 Stunden oder sowas. Und war mal ein Spin-off vom regulären Quiz, wo es halt mal ein bisschen anders war. Und ich weiß noch, dass ich da richtig, richtig krank war, als ihr das hattet. An dem Tag ging es mir wirklich nicht gut. Die Wii U-Streams gab es in der Zwischenzeit, es gab das Mad Max-Video und jetzt gab es halt ganz frisch die Gamescom. Das Gamescom-Video und den Gamescom-Podcast.
Also da bin ich immer, da bin ich richtig happy mit im Nachhinein jetzt mit dem Video, mit dem Gamescom-Video und dem Podcast genauso. Einfach weil das Video sieht sehr so aus wie viele andere Videos, die wir und auch die ich auch schon selbst geschnitten habe. Aber da ist sehr, steckt sehr, 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 sehr viel Arbeit, auch nochmal eine extra Portion Arbeit drin, vor allem so in der Auswahl des Gameplays und für die Beschaffung des Gameplays, dadurch, dass das halt nicht auf Trailern basiert, die schon veröffentlicht waren. Also da habe ich viele, viele Mails geschrieben und Anfragen rausgeschickt und Leuten hinterher telefoniert, um das alles zu bekommen. Aber war auf geheimen, privaten Discord-PR-Servern unterwegs und habe da Leute angeschrieben, zur wahre Geschichte. Deswegen bin ich da sehr, sehr happy mit, dass ich da dann auch wirklich, weiß ich nicht, ich habe darüber gesprochen, dann, dass ich Metaphor von Anfang an gespielt habe und kann tatsächlich das Startmenü zeigen in dem Ding. Es ist jetzt nichts Großes so, aber das Startmenü von so einem Spiel ist jetzt nicht in Trailern drin. Da hatte ich dann aber das Glück, das war in der B-Roll-Footage drin, die man zugeschickt bekommen hat, wenn man sich darum gekümmert hat. Und so konnte ich dann halt immer das, was ich gerade erwähne, auch zeigen. Was mich im Nachhinein umgebracht und ausgenockt hat, ist der Fakt, dass ich das beim letzten Rausrennen das Video 2 Sekunden zu früh endet, was mir nicht aufgefallen ist.
Den Kommentar habe ich gesehen.
Genau, das kann halt, und ich hab mir echt sehr Sorgen gemacht, so als das geschrieben wurde, dass halt das Video während meinen Satz rausschneidet. Schlimm, und ich war so, oh nein, weil ich halt befürchtet habe, dass er, vielen Dank, und dass es dann vorbei ist, aber es sind wirklich nur die letzten 1,5 Worte, die abgeschnitten sind. Also wirklich nichts Schlimmes. Aber das ärgert einen natürlich dann, wenn bei der 5. Version, die man bei einem 2-Stunden-Video ausrennt, sich dann noch sowas eingeschlichen hat. Das ist aber völlig okay, das passiert auch und das kann auch so online bleiben. Aber ja, da hatte ich viel, viel Freude dran tatsächlich, die Kontakte auch dann herzustellen und die aufrechtzuerhalten. Und war ein schöner Abschluss dieser, habe ich ja schon jetzt oft genug drüber gesprochen, dieser schönen Reise nach Köln.
Genau. Und ich habe das Gefühl, es kam auch bei den Leuten gut an.
Ja, also auch da.
Sowohl das Video als auch der Podcast dazu, als ergänzender Bonus.
Nicht auffällig, aber halt bemerkbar viele Kommentare, die halt so schrieben, so, oh, das war super informativ, vielen Dank. Ja. Und das freut natürlich total, also richtig coole Sache.
Ich finde es ja auch total comfy, sich da durchzuklicken, weil selbst wenn dich was nicht interessiert, Timestamps sind da, falls du zum nächsten Video, zum nächsten Spiel klicken möchtest. Und es ist, glaube ich, ein bisschen angenehmer als jetzt 15 einzelne Videos.
Ja, also auf dem Channel zu haben. Du hättest natürlich mehr Klicks und Auffindbarkeit, wenn du 15 eigene Videos machst, aber es wäre auch seltsam für unseren Channel, finde ich. Also es wäre für mich unkomfortabler zum Schneiden und zum Produzieren.
Ich weiß,
es wäre unkomfortabler zum Gucken, finde ich.
Ich weiß auch noch, wie wir ganz früher Gamescom-Footage, Gamescom Coverage gemacht haben, ja, bei Giga noch, mhm, mit den einzelnen Videos, die wir ja schon auf der Messe aufgenommen haben, ne? Mhm. Wo wir uns auf dem Messefloor hingestellt haben, mit Kamera, ins Mikro gesprochen und dann geht halt dieser Eindruck immer nur so 3, 4, 5 Minuten oder, ja, sowas. Und das ist dann das Video. Und das ist auch cool und hat so einen Vibe.
Ja,
hat
so einen diesen, vor Ort, ne, man, genau, ist mit diesen, auf der Messe-Vibe.
Genau, das haben wir dann jetzt natürlich nicht, aber so hast du es dann halt alles an einem Punkt. Also das, ja, eine muss nicht zwingend schlechter sein als das andere, aber ich glaube, so ist es ein bisschen übersichtlicher.
Finde ich auch.
So, wir hatten Time-to-3-Projekte, diverse. Atlantis ging weiter mit Atlantis 2 und 3 wurde wieder wunderbar bescheuert. Also Atlantis 3 macht ein paar Sachen, bei denen, also das Wunderbare an dieser Reihe ist, dass du einfach nicht weißt, was dieses Spiel als nächstes,
weiß nicht, was die Franzosen wieder an dem Tag geraucht haben und was dabei rauskommt.
Dieses komische LCD-Würfelspiel ist absurd.
Ach, lustig, dass ich glaube, sie würfeln und dann hast du das Würfelspiel angesprochen.
Wir hatten mit Björn ein bisschen was aufgenommen. Witzigerweise habe ich hier in meinen Notizen noch die Sachen stehen, die wir mit Björn Anfang des Jahres gemacht, mhm, haben, als er für die GOTY 2023, ja, da war, wie Haze und Bioforge und so. Und inzwischen haben wir aber noch mehr mit ihm aufgenommen. Gestern, mhm, ging gerade, also für euch dann letzten Mittwoch, ging gerade Dark Sector online. Damit ist jetzt die letzte Folge erschienen, die wir mit ihm produziert haben.
Ja, aber richtig toll, dass wir, ne, für auch irgendwie 1,5 Monate oder wie lange war das jetzt her? 2 Monate? Ich weiß es gar nicht, ja, mehr. Wir immer fortwährend Björn Inhalte zeigen konnten. Dann hast du ja auch noch den Podcast aufgenommen zwischendurch mit ihm zusätzlich.
Ich meine, fand ich super. Laut den Kommentaren, und sie haben nicht ganz unrecht, sind das bei Time to Die auch ein paar Podcasts, die wir da veröffentlicht haben,
in denen im
Hintergrund halt Battleship zu sehen.
Das gehört sich so, wie ich finde.
Das ist auch ein bisschen Time-to-3-Prinzip manchmal. Wir hatten außerdem bei Time-to-3 AZ, hatte ich mit Mats gespielt. Das war übrigens das erste Mal bei Time-to-3, wo wir die neue Kamera benutzt haben, weil das war auch schon ein Kameraprojekt. Ich habe mit Leo so Sachen gespielt wie Die oder Wendell, ganz wunderbare Adventures, die ihr euch angucken müsst. Und natürlich Apollo Justice haben wir ja gerade schon erwähnt. Und dann gab es den Hooked Clips Channel, den haben wir ja im regulären Podcast einmal angesprochen. Das ist eine Auskopplung des Podcasts, wo wir einfach Ausschnitte, also einzelne Themen sozusagen rausschneiden aus dem Podcast und die nochmal neu veröffentlichen, so wie das Digital Foundry zum Beispiel mit deren, der heißt glaube ich auch DF Clips Channel machen, mhm, also einfach davon abgeguckt, mit so ein bisschen der Motivation, da vielleicht neue Leute anzusprechen, also das ist jetzt weniger für euch,
ja,
auch wenn es ein paar Leute gab, die gesagt haben, das finden sie auch interessant, weil sie sowieso immer nur an einzelnen Themen interessiert sind. Aber es wird ja nicht jedes einzelne Thema rausgekoppelt. Also wir, genau, treffen schon eine Auswahl und gucken einfach mal, ob man damit ein paar neue Leute erreicht.
Ganz genau.
Und dann haben wir noch etwas probiert, jetzt die letzten Wochen tatsächlich. Also da können wir noch nicht wirklich viel über Ergebnisse reden, weil wir da mittendrin im Experimentieren sind. Und zwar einfach mal ein bisschen Werbung zu schalten. Es gibt auf YouTube die Funktion, dass du für einzelne Videos Werbung schalten kannst, wo du dann ein Zielbudget eingibst, wo wir immer nur so ein paar 100 € eingegeben haben, so 300 € für eine Werbung. Und dann wird die an halt Leute da draußen rausgespielt. Und ne, ihr kennt das ja vielleicht selber, wenn ihr über YouTube browst, manchmal werden euch YouTube-Videos vorgeschlagen, die haben dann so ein Ad-Symbol darunter oder so ein Werbungssymbol. Und da könnten wir dann auch auftauchen, mhm, mit einzelnen Videos, haben wir das jetzt mal probiert, um auch da wiederum eine Motivation, einfach ein paar neue Leute auf die Sachen aufmerksam zu machen, die, genau, wir so bringen.
Also um das noch mal kurz zu betonen, weil das war auch etwas, was ich falsch verstanden hatte, als es zunächst darum ging, wenn man Werbung schalten, geht es wirklich nur darum, was Tom gerade beschrieben hat, nämlich, dass man quasi einfach bei der empfohlenen Page am Rand oder wenn du ein Video fertig geguckt hast, damit auftaucht bei, ja, Leuten, die normalerweise kein Hooked gucken. Und es geht nicht darum, dass jetzt bei einem Video, was du guckst, dass das Werbung aktiviert hat, du als Werbeclip in dem Video auftauchst. Das dachte ich zuerst, dass es darum geht. Mhm. Aber nein, darum geht es nicht, sondern einfach, du erkaufst dir quasi eine prominentere Platzierung auf YouTube. Und wie genau die das platzieren, das stellt man auch gar nicht ein. Das finde ich ganz interessant bei diesem Experiment,
das wir ja dann machen. Du gibst generell nicht viel ein. Also ja, die Funktion ist relativ, also es gibt Google Ads als kompletten Service. Mhm. Mhm. Da kannst du sehr detailliert einstellen, für was du Werbung machst. Auf YouTube selbst, wenn du das darüber machst, dann gibst du einfach nur ein, ob du, also was du erreichen willst, speziell Aufrufzahlen für ein Video oder Zielgruppenwachstum, ja, oder es gibt noch 2 andere Sachen. Wie genau sich dann da die Sachen unterscheiden, das wird zwar grob erklärt auf der YouTube-Seite, aber mehr auch nicht. Und dann gibst du ein Video ein, gibst für das Video einen Titel ein, Das Thumbnail wird einfach das benutzt, was drin ist vom Video. Und dann gibst du dein Ziel, Budget ein, dein Maximum-Budget und einen Zeitrahmen, in den die Sachen kommen sollen. Und in dieser Zeit wird dann basierend auf dem Budget an entsprechende Leute das rausgespielt. Also es taucht dann in den Feeds auf. Und davon klicken vielleicht 1% oder so auf das Video. Aber von diesem 1%, dadurch, dass es dann ja an viele Leute ausgespielt wird, abonnieren halt auch ein paar. Ja. Und dann hast du halt zumindest ein paar neue Leute. Und wir wollen es einfach mal ausprobieren, ob man so jetzt nicht signifikant wächst oder sowas, aber zumindest ein bisschen. Wächst.
Also ich finde, die Abo-Zahlen sind schon echt gut. Und das muss man sagen, das ist jetzt ja auch nicht nur durch die Werbung. Das hat ja auch schon durch die reinen GoTV-Videos selbst und zum Beispiel was gebracht, dass man da gemerkt hat, dass Leute wesentlich auch neu abonniert haben. Und durch die zusätzlich noch geschaltete Werbung ist für uns, also für unsere Verhältnisse benutze ich jetzt das Wort, sind die Abo-Zahlen wirklich ein bisschen explodiert, aber das sage ich nur, weil die Abo-Zahlen vorher entweder immer stagnierten oder runtergegangen sind und dann haben wir den Wechsel gemacht mit den Channeln, die zusätzlichen Channel vor, war das ein Jahr her, ist das zwei Jahre her, ist unmöglich zu wissen, Podcast-Channel und Live-Channel und dann hat es ja aufgehört zu runterzugehen und zu stagnieren, sondern dann ging es ein bisschen hoch, aber jetzt in den letzten Monaten ging es wirklich für unsere Verhältnisse deutlich hoch, halt in den Hundertern bis zu 1000 und das ist natürlich, das sind minuskule kleine Zahlen für große Channel, deswegen sage ich auch für unsere Verhältnisse, aber ich finde das ganz, ganz toll zu sehen, einfach weil ich ja gewohnt bin, dass unsere Abo-Zahl einfach gleich bleibt und sich nicht verändert. Und dann halt irgendwie in die Hunderter gehende Pluszahl zu sehen und auch täglich kommen immer noch 5 neue und 10 neue und manchmal sogar 20 neue Leute dazu. Das finde ich halt toll. Und ich finde, da habe ich dann auch eine Wertschätzung für den Sinn, diese Videos als Werbung zu schalten. Weil wenn das Video dafür einfach nur dann, was weiß ich, 2000 zusätzliche Klicks bekommt oder so, ja gut, dann hat es halt die 2000 zusätzlichen Klicks, dann ist die Zahl höher, das schaltet meine Endorphine frei, I guess, aber langfristig weiß ich nicht, was das genau bringt, ist bei Abos auch fragwürdig, wie viel das in der heutigen Infrastruktur von YouTube bringt, aber es gibt mir zumindest noch deutlich mehr das Gefühl von, ah, hier waren Leute langfristig dann dadurch an unseren Inhalten und dem, was wir erzählen, interessiert. Und hier haben wir womöglich neue Community-Mitglieder gefunden, die sich hier wohlfühlen. Und wenn das tatsächlich das Ergebnis sein sollte, langfristig, bei uns müssen ja keine 500.000 Leute dazukommen. Es können ja ein paar Leute sein, dann merken wir das ja schon. Und wenn die dann vielleicht sogar langfristig mal bei Stadion oder Patreon landen, wäre natürlich ganz, ganz klasse.
Genau. Wir noch aus. Also das ist halt wirklich schön, dann auch, wenn es immer noch langsamer Wachstum ist, zu sehen, dass trotzdem sich ein bisschen was tut, weil sich ja über die Jahre, ne, wir waren immer so bei dieser 20, 25.000 Abo-Marke mit Hooked, jetzt gerade sind es knapp 27.000. Das ist, wie gesagt, für YouTube-Verhältnisse, für die großen Channel ist das nicht viel, aber für uns ist es signifikant und wir sind ja an einem Punkt, wo wir darauf glücklicherweise nicht angewiesen sind, weil wir haben ja Patreon und wir haben Steady und wir haben diese Stabilität. Aber nichtsdestotrotz wollen wir gerne versuchen, ein paar mehr Leute anzusprechen, weil eventuell irgendwann mal dort mehr zu haben und dann so Sachen machen zu können, wie halt sich vielleicht einen Editor einzustellen oder generell mehr andere Leute zu engagieren für Videos oder Gastauftritte.
Anzustellen
oder
muss ja auch nicht monatlich festheißen.
Muss nicht vollständig
sein. Habe ich ein Projekt, das würde ich gerne machen, habe keine Zeit, kann einfach mal sagen, hier, ich bezahle dir deine 15.000 Euro oder wie auch immer.
Hatten wir in der Vergangenheit auch schon in kleinerem Maßstab. Oder halt auch so Sachen zu machen, wie halt das Equipment zu erweitern, weil es ist jetzt nicht so, dass es hat jetzt glaube ich auch keiner so in den falschen Hals bekommen, aber nur sicherheitshalber ist jetzt nicht so, dass wir abhängig sind von diesem Wachstum und oh Gott, wir müssen bis dahin irgendwie so und so viel haben, sonst geht Hook nicht weiter oder sowas, das ist überhaupt nicht so, aber es ist natürlich schön zu sehen, wir haben Selbstvertrauen in die Inhalte, die wir machen. Ich finde, wir sind gerade auch echt gut dabei. Okay. Also wenn ich mir Hooked angucke, wenn ich mir Time to 3 angucke, wenn ich mir den Podcast und den Live-Channel und den ganzen Kram angucke, bin ich echt stolz auf das, was wir was wir so schaffen in den letzten Monaten. Und da würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ein paar mehr Leute da drauf stoßen.
Es ist Wachstum, das kein Selbstzweck ist. Ne? Es ist nicht dieses, wir müssen wachsen einfach, weil wir halt wachsen müssen. Und man muss wachsen, wachsen. Sondern es ist einfach, es ist ja Wachstum mit einem Hintergrund dahinter, mit einem Ziel. Ne? Wir könnten mehr Sachen machen dahinter. Und es ist kein Wachstum um jeden Preis. Ich glaube, das merkt ihr ja auch. Ne? Dass wenn wir so einen Clips-Channel machen, wo wir dann auch vielleicht mal mit vageren irgendwie Titeln arbeiten oder so etwas, dann machen wir das ganz bewusst auf einem anderen Channel, auf dem den man, der jetzt nicht für unsere Kernzuschauerschaft gedacht ist. Und wir ändern jetzt nicht plötzlich all unsere Inhalte in völlig irgendwie vagen Clickbait, Outrage-Content oder und den Content selbst verändern wir ja schon gar nicht, ne? Also das ist, glaube ich, ganz offensichtlich und ganz einfach merkbar. Das heißt, es ist Wachstum auf eine Art und Weise, der für uns logisch erscheint, der keinen negativen Einfluss auf das macht, was wir produzieren und der auch nicht uns jetzt verbietet, bestimmte Sachen zu produzieren. Weil dann würden wir nicht einen Podcast und ein Video machen, in dem wir über 32 Spiele sprechen. Ne, dann würden wir das halt einzeln aufteilen. Dann würden wir das in einzelne, hier ist das Titan Quest, ist das beste Spiel, Fragezeichen. Hier ist Gothic, ist das beste Spiel, Fragezeichen. Was weiß ich. Und das machen wir ja nicht. Und das könnten wir machen. Und wir wissen auch, dass wir das machen könnten. Ob es dann sicher bedeutet, dass es auch mehr Klicks bringt, das ist immer die ganz andere Frage, weil es gibt diverse offensichtliche Ideen, die dann im Endeffekt doch nichts bringen. Aber ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Unterschied, dass Wachstum hier was anderes heißt als Wachstum, wenn wir irgendwie im Podcast bei großen Firmen über dieses
Wort sprechen. Ja. Bei Giga haben wir das sehr anders drüber geredet, über das ganze Thema. Aber wenn es nur danach ginge, würden wir auch so Formate wie ItemGet oder so gar nicht mehr machen, weil das nicht genug geklickt würde dafür. Und das ist uns dann im Zweifel halt egal.
Top, ich habe hier eine kleine Fliege.
Mann. Ja, die ist die ganze Zeit schon hier.
Ich weiß, die ist mir die ganze Zeit in der Nase und auf dem Mikro, falls ihr die ganze Zeit auf dem Mikro rumlaufen hört und die macht so.
Ich dachte halt, sie ist weg, aber sie ist einfach nur zu dir
gefahren. Sie ist in mir. Ich habe wieder seit 3 Tagen nicht geduscht und schon kriege ich am Sack. Naja.
Wir planen für die Zukunft auch ein paar Sachen gerade. Ich will da nicht konkret werden, weil nichts davon ist bereits in Stein gemeißelt oder sonst irgendwie fest. Aber wir haben ein paar Sachen vor, wo ich mich zumindest drauf freue und wo ich gerade Spaß dran habe an der quasi Vorproduktion und hoffe, dass das alles klappt. Das nur, also das ist das Maximum an Teaser, das ich dafür rausgeben möchte.
Ich sag gar nichts, weil ansonsten verplappere ich mich eh wieder und ich halte einfach die Fresse.
Und somit können wir jetzt zu den Fragen kommen. Angefangen natürlich mit den Fragen unserer Feedback-SupporterInnen auf Patreon und Steady. Ab 10 Euro bekommt ihr da Priorität hier im Feedback-Podcast. Könnt alle eure Fragen jederzeit einschicken, wenn ihr in diesem Tier abonniert habt. Einfach in den Kommentaren unter der letzten Feedback-Folge oder je nachdem, ob es gerade einen Prompt gibt. Ich frage ja immer kurz vor einem Feedback-Podcast auch direkt nochmal nach. Ich habe ein Dokument, wo ich mir die Fragen immer speichere, also die gehen dann auch nicht verloren. So, wir fangen an mit Stas und den folgenden Fragen. Gibt es Elemente oder Designentscheidungen in Spielen, die ihr nicht mögt, diese aber irgendwann in fast allen Spielen eines Genres vorkamen?
So viel.
Also RPG-System ist das erste, was
Progressionssysteme ist nicht das gleiche, aber eine ähnliche Sache. Was ich auch sagen würde, dass alles zu Rollenspielen wurde, indem du Progressionssysteme hast.
Ist Call of Duty daran schuld?
Auf jeden Fall. Ich bin mir ganz sicher, das ist Modern Warfare 1. Mhm. Das war zumindest das, wo ich diesen Erweckungsmoment erlebt habe, was als rein positiver Erweckungsmoment damals noch verkauft und auch von mir empfunden wurde, weil das war was Neues und das war eine coole Idee auch, dass aber unschöne Früchte mit sich gezogen hat, so dass es ja wirklich für alles gilt. Also für ein Assassin's Creed, genauso wie ein Shooter, genauso wie ein Rennspiel. Alles hat jetzt Erfahrungsbalken und Erfahrungspunkte und so Meta-Progressionssysteme, die nicht in der Spielwelt begründet sind, sondern in der Hingabe und der Stundenanzahl, die du da reinsteckst.
Assassin's Creed ist, finde ich, dafür so ein gutes Beispiel, weil ich glaube, jedes dieser Spiele wäre besser ohne Level-Ups. Wenn du einfach diese, weil Assassin's Creed 2 hat so gut funktioniert, einfach nur mit einer normalen Fähigkeitenprogression, die im Spielverlauf begründet wurde. Und das war befriedigend und es war cool. Und es war natürlich auch ein deutlich kleineres Spiel. Ne? Du hattest zwar, das waren ja schon immer offene Welten, aber es waren halt sehr limitierte offene Welten im Vergleich zu dem, was du heute hast.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob das dann entstanden ist, weil sie dachten, naja, wir wollen jetzt wirklich ein Rollenspiel machen oder ob die Welt einfach so groß geworden ist und sie dann gesagt haben, naja, jetzt wird das schwierig mit dem klassischen Progressionssystem. Also kommen jetzt RPG-Systeme rein? Weiß ich gar nicht.
Ich habe gerade eine lustige Erfahrung gemacht mit Warhammer, das habe ich durchgespielt. Und bei Warhammer gibt es ja beides gleichzeitig.
Bei Space Marine 2 meinst du jetzt?
Entschuldigung, bei Space Marine 2. Weil da gibt es ja beide Spielerfahrungen gleichzeitig in unterschiedlichen Modi. Einmal wo du die Progression hast und einmal die normale Singleplayer-Koop-Kampagne, wo du gar keine Progression hast. So wirklich gar keine. Außer halt, dass du normal in so einer Kampagne ab und zu neue Waffen in der Spielwelt finden kannst, weil du jetzt in einem Level bist, wo die halt auftauchen. Und da merke ich dann so, okay, man kann aber auch einfach zu stringent ignorieren, dass eine Progression Spaß machen kann. Weil da habe ich dann in der Kampagne vermisst, was ich in den anderen Modi machen konnte. Nämlich tatsächlich das Gefühl zu haben, oh, ich werde hier auch besser, ich bekomme hier neue Fähigkeiten, die in irgendeiner Art und Weise mein Spielgefühl auch verändern. Weil das passiert da halt gar nicht. Und das passiert bei dem anderen vielleicht zu langsam. Also da ist es vielleicht ein zu großer Fokus auf, ich muss Erfahrungspunkte grinden. Und da hab ich nach einem Mittelweg noch gesucht in der Kampagne. Da hätte ich gerne die Möglichkeit gehabt, dass irgendein Balken sich füllt. Oder das muss gar kein Balken sein, sondern dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich werde besser mit der Waffe zum Beispiel. Ja? Ich schalte irgendwie einen neuen Feuermodus in der Waffe frei oder kann auch fest an Levelfortschritt gebunden sein, muss gar nicht an Erfahrungspunkte gebunden sein. Dass ich glaube, mir das so eine Wertschätzung dafür gegeben hat, ein bisschen, warum Modern Warfare im Multiplayer damals so gefeiert wurde.
Ja, ja.
Dass das schon so ein Erweckungsmoment war, den man komplett vielleicht auch nicht wieder rückgängig machen sollte, aber wo man auch ein paar Schritte zurück machen sollte von der extremen Implementierung, die wir jetzt haben.
Naja, weil es halt wirklich dieses Ding ist von, wenn du kein Progressionssystem hast in deinem Shooter oder sowas, dann gehen halt viele Leute so nach dem Motto da dran, warum sollte ich es dann spielen?
Ja.
Und die Antwort wäre halt, naja, weil es Spaß macht.
Und weil du eine Geschichte erlebst, ja, ja.
Weil auch bei einem Fighting-Game ist es ja auch so, ne? Du hast ja ein Ranking-System. Und das ist aber alles, was du an Progress hast. Du kriegst jetzt, ich meine, du kriegst auch da so Charakterprofilbilder, weil auch in Street Fighter 6 oder so gibt es ja natürlich einen Battle Pass und so einen Schmarrn, der mir wirklich egaler nicht sein könnte. Aber ich habe halt ein Ranking-System, das halt in dem Fall aber wichtig ist, weil es ja dafür sorgt, dass es mich mit Spielern des gleichen Levels rankt. Also da hat das einen spielerischen, unmittelbaren Nutzen. Ne? Und das verstehe ich dann schon.
Ja.
Aber wenn es einfach nur darum geht, okay, Sachen freischalten, und wenn ich nichts mehr freizuschalten habe, spiele ich nicht mehr.
Ja.
Was ja Quatsch ist, weil das Spiel ist doch genauso spaßig, hoffentlich. Das finde ich dann ein bisschen frustrierend. Ich musste auch gerade an die Münzen denken aus Super Mario, weil früher war das ein Highscore-Spiel. Und das ging ja dann irgendwann verloren. Und die Münzen hatten ganz lange keinen Sinn mehr, bis, also abgesehen von Level One-Ups, ne, also Leben, aber die sind ja auch in Mario-Spielen sehr egal, in den meisten zumindest. Und in Mario Odyssey und jetzt auch in Astro Bot haben sie es halt genauso gemacht, hat das wieder eine Sinnhaftigkeit, weil du diese Sachen dafür kaufen kannst, vor allem Outfits. Und das finde ich so gut.
Ja, ist auch eine Progression, einfach ein Progressionssystem, weil diese Münzen sind ja fast schon. Also das ist so eine Auslagerung von einem Erfahrungspunkt, weil du sammelst ihn halt in der Welt auf, aber das machst du ja fast schon automatisch. Also diese Münzen sind ja in den aller seltensten bis gar nie Fällen eine Herausforderung aufzuheben, sondern die nimmst du ja einfach mit auf der Reise. Aber gibt dir gar nicht das Gefühl von irgendwie so einem Meta-Erfahrungspunktesystem, das losgelöst vom Rest des Spiels funktioniert. Deswegen ist der clever.
Aber ich merke in Astro Bot, in Odyssey, wie viel motivierender es ist, als Bonus Münzen zu bekommen, weil ich Outfits kriege, die halt spielerisch nichts verändern, aber die ich einfach visuell cool finde.
Ja, auf jeden Fall.
Wobei Mario Odyssey die deutlich stärkeren Outfits hat insgesamt.
Aber Astro Bot hat die Minifiguren und deren Extras, die ich wiederum deutlich cooler als Outfits in beiden Teilen finde. Weil das ist eines der coolsten Extras überhaupt, wie ich finde.
Das sind super schöne Extras. Und es gibt so viele davon.
Ich finde auch ehrlich gesagt nervig in Astro Bot, dass beides zusammengeworfen ist, in der einen Gacha-Maschine, weil immer, wenn ich ein neues Gebäude freischalte in Astrobot und jetzt kann ich meinen Glider customizen und jetzt kann ich meinen Astrobot customizen, dann kommen diese Items mit in die Gacha-Maschine und ich will eigentlich immer als erstes nur die Figuren, also die Playstation-Charaktere mit ihren eigenen Items ausrüsten, weil die dann unglaublich tolle Animationen dadurch kriegen und da bin ich immer ein bisschen enttäuscht von, jetzt habe ich eine gelbe Farbe für meinen Glider gefunden stattdessen.
Schön. Staz hat selbst noch zwei Beispiele.
Ja.
Habe Anfang des Jahres Titanfall 2 nachgeholt, in Klammern Superspiel, und da wieder gemerkt, wie bescheuert ich es finde, in einem FPS über Kimme und Korn zu zielen. Was soll der Quatsch? In einem Third-Person-Shooter kann ich es noch verstehen, aber mittlerweile gibt es gefühlt kaum Shooter ohne.
Ja, das ist, finde ich, ein sehr gutes Beispiel. Weil ich glaube, es ist weder ein objektiver, positiv oder negativer Punkt. Es wird ein negativer Punkt dadurch, dass jedes Spiel es macht. Wie ich finde. Weil früher hat es gar kein Spiel gemacht. Auch das ist, ich glaube, vor allen Dingen ein Call of Duty-Ding.
Einfach im Sinne von, weil es unnötig ist, weil du sowieso in die Mitte des Bildschirms
schießt. Genau, weil du Halo, man ist es aus Halo gewohnt, dass du einfach halt schießt. Du hast eine Waffe und du zielst damit und du schießt. Und über Kimme und Korn bedeutet ja eigentlich einfach nur so, jetzt ist drei Viertel des Bildschirms tot und wird verdeckt von der Waffe im Dings und du bist halt ein bisschen reingezoomt. Das ist halt eigentlich nur ein Ding für, es ist halt realistischer, das zu machen. Ne? Das Gefühl von, ich zähle mit meiner Waffe, aber treff nichts, wenn ich nicht vernünftig mich hinstelle. Aber da das ja jedes Spiel macht, egal ob es darauf ankommt, in irgendeiner Art und Weise realistische Darstellung oder nicht realistische darzustellen, ist es dann zu viel. Und es ist ein unterschiedliches Spielgefühl einfach. Ob ich einfach die Waffe halten und durchrennen kann und ballern kann oder ob ich immer über Kim und Korn gehe.
Es hat immer was Arcadigeres, wenn man es nicht macht. Aber Ich glaube, es ist halt eher so eine spielerische Entscheidung, weil oft ist es doch so, wenn du halt aus der Hüfte schießt, bist du nicht so genau, wie wenn du über Kim und Korn.
Ja, genau, richtig. Und das ist ja Teil des Kritikpunkts halt, dass das dann für so viele Spiele gilt, obwohl das eigentlich nicht nötig ist. Ne? Also ein Halo, wie gesagt, ist ein gutes Beispiel. Ja. Ich glaube nicht, dass Halo 3 oder Halo 1 jetzt besser werden würde, wenn du bei jeder Waffe ADS, nennt man es ja
ich
auch.
Ich hätte jetzt aus dem Kopf müsstest. Gar nicht sagen können, ob man das in dem Spiel macht.
Ja, später jetzt in Halo Infinite ist das halt ein zentralerer Teil, aber sie haben so einen Mittelweg, sind sie so ein bisschen gegangen. Auch da möchte ich kurz Space Marine 2 erwähnen, weil das ist auch ein Spiel, ist ein Third-Person-Shooter tatsächlich, aber bei dem Spiel ist es als einer der ganz wenigen Third-Person-Shooter wirklich allgegenwärtig nützlich, nicht über Kim und Korn zu schießen, weil halt du Massen von Gegnern vor dir hast und da kannst du einfach rennen und reinballern und das fühlt sich gut genug an. Das sieht man auch sehr selten. Das hat ihm auch so ein einzigartiges Spielgefühl gegeben, fand ich. Also gutes Beispiel.
Zweites Beispiel von Stas. Hab damals Burnout Paradise nach einer Stunde abgebrochen, als ich gemerkt habe, dass es ein Open-World-Spiel ist. Ich finde schön, dass du das nicht wusstest, bevor du das Spiel gespielt hast. Need for Speed Underground 2 und Most Wanted haben mir gereicht, um zu merken, dass ich doch einfach nur Rennen fahren will und nicht zu Rennen hinfahren will. Gebt mir doch einfach mal einen Arcade Racer mit definierten Strecken ohne Open World. Stas, wir beide verstehen.
Thomas, bist du Stas? Wenn ich diese Buchstaben anders arrangiere, kommt da Thomas bei raus irgendwie? Thomas?
Die erste Frage passt da leider nicht zu, aber die zweite sehr, weil das ist ja exakt das, was ich jetzt auch im GOTY-Video festgestellt habe bei Need for Speed Underground 2. Weil ich habe das ja jetzt zum ersten Mal gespielt, den zweiten Underground. Und ein wesentlicher Teil des Spiels ist halt, zu den Rennen hinzufahren. Und das sorgt für Leerlauf. Und da gibt's auch nicht viel zu tun in dieser Welt, in der du rumdüsen kannst. Das war halt damals insofern ein Novum, als dass es das jetzt nicht in jedem Spiel gab. Aber ich fand das auch besser in Need for Speed Underground 1, glaube ich, wo du das einfach ausgewählt hast und dann hast du deine Rennen gefahren.
Ich muss die Chance natürlich dann auch direkt wieder nutzen, um für Paradise konkret eine Lanze zu brechen, weil ich finde, da ist es ein sehr tolles Beispiel für ein Spiel, was dir sehr viele Beschäftigungen gibt in dieser Open World. Es war ja auch sehr, was heute nicht mehr so richtig nachvollziehbar ist, aber es war damals auch sehr um den Online-Modus herumgebaut, wo du halt auch mit diesen Fahrern in der freien Welt offen unterwegs bist und halt dynamisch 8 Spieler-Challenges aktivieren konntest jederzeit und dann erschien einfach so, alle fahren jetzt dahin und müssen diesen Trick auf dem Weg machen oder alle müssen jetzt hier diesen Trick versuchen zu machen und das ist so ganz dynamisch in dieser Welt passiert und auch wenn du es alleine gespielt hast, hast du halt überall diese Tricks, die dir Punkte geben und du hast die diese Poster, diese Werbebanner, die früher mal Obama-Banner kurzzeitig waren, weil dieses Spiel alt ist, die kaputt fahren kannst und so. Also grundsätzlich stimme ich da auch zu, dass das zu viele Spiele machen. Ich blicke gerade auch auf sowas wie Test Drive Solar Crown, was ziemlich auf den Sack bekommt in den Reviews, weil es sich halt in Konkurrenz stellt, völlig unnötigerweise mit Genre-Königen wie Forza Horizon. Da sehe ich halt viel mehr, warum versucht ihr in dieser Gegend irgendwie zu konkurrieren mit unglaublich viel teureren Spielen, die mit unglaublich viel mehr Leuten produziert wurden, als zu sagen, hey, wir könnten ein Alleinstellungsmerkmal haben, indem wir ein etwas weniger, aber immer noch hochproduziertes Spiel machen, mit abgesteckten Strecken, mit einzelnen Rennen und so weiter und so fort. Also ich bin ja ein großer Fan von ganz vielen Open-World-Racern, aber der grundsätzlichen Kritik, dass auch das einfach Überhand genommen hat, der würde ich mich auf jeden Fall anschließen.
Ja, es ist halt gefühlt jedes der AAA-Rennspiele, das irgendwie eine feste Spielwelt hat, in der man offen rumfahren kann.
Ja.
Und ich verstehe es nicht so richtig.
Gran Turismo ist ein Ausnahme, es ist kein Arcade Racer.
Nee, genau, diese Simulationsracer haben ja oft ihre halt Realstrecken und sowas. Das ist ja nochmal was anderes.
Das stimmt.
Janfi, der Held, mit den nächsten Fragen. Erstens, habt ihr euch schon mal mit der Kuratorenfunktion von Steam auseinandergesetzt? Ich selbst habe einen Kurator-Account, um meine Eindrücke mit meinen Freunden zu teilen und die Einstellung war sehr simpel. Insgesamt könntet ihr dort eure Kurzeindrücke zu Spielen hinterlegen, sodass man auf einen kurzen Blick nachschauen kann, ob ihr bestimmte Spiele empfehlen könnt oder nicht, ohne extra die Podcast-Folge rauszusuchen.
Also habe ich, ist eine coole Funktion, aber wir können einfach nicht noch ein Outlet für noch mehr Meinungsschreiben irgendwo hin. Also ich glaube, das ist einfach, das wäre ein
Tropfen zu viel.
Eine Plattform zu viel, einmal zu oft dann die Möglichkeit, das Gleiche irgendwie nochmal kürzer irgendwo hinzuschreiben. Also ich sehe sehr den Nutzen und ich finde das auch selbst nützlich tatsächlich, weil du dir ja bewusst Plattformen bzw. bewusst Kuratoren raussuchen kannst, von denen du weißt, dass sie eine ähnliche Meinung haben wie du. Aber es wäre halt noch eine Sache, die du befütterst.
Das wäre eher so ein Ding, also ich fände es gar nicht so uninteressant, auch gerade als Gegengewicht zu den ganzen Blödsinnskuratoren auf Steam. Aber das wäre eher sowas, wenn man einen Community-Manager hätte, einen dedizierten, wo man das auslagern könnte. Aber ich selbst habe da leider auch gar nicht das Bedürfnis, da jetzt noch Zeit reinzustecken. Dafür gibt es zu viel anderes. Zweitens, als großer Pokémon-Fan bin ich schon oft über Nuzlocke Challenge Runs gestolpert. Habt ihr davon schon gehört und könnt ihr euch vorstellen, selbst so eine Challenge zu versuchen und vielleicht sogar zu streamen, falls ihr noch nicht davon gehört habt? Aber er beschreibt es jetzt, können wir ja mal vorlesen. Man folgt zwei Grundregeln, besiegte Pokémon sind tot und dürfen nicht mehr verwendet werden und man darf nur das erste Pokémon auf jeder Route fangen. Das sorgt dafür, dass es quasi einen Fail-State gibt, wenn alle möglichen Encounter verbraucht sind. Also Nuzlocke hast du ja sicherlich auch schon mal gehört, ne? Das ist ja sehr verbreitet. Ich selber habe das noch nie wirklich mir aktiv auferlegt, diese Art von Challenge in einem der Pokémon-Spiele. Was ich jetzt neulich aber mal gemacht habe, ist, ich habe mir Pokémon Crystal Legacy geholt. Ich glaube, die heißen Legacy. Das sind so Fan-Mods. Und das sind wirklich editierte ROMs. Das heißt, ich konnte das auch auf mein Analog Pocket laden und es so spielen wie ein reguläres Gameboy-Spiel. Cool. Und das ist einfach eine editierte Version. Ich habe noch nicht wirklich viel reingespielt, aber die hat von vornherein Schwierigkeitsgrade und einen Hardcore-Modus, der halt genau das macht. Dieses, deine Pokémon sterben halt, beziehungsweise sind halt für immer K.O. Und das finde ich total spannend, weil das ist eine Funktion, die ich mir für ein echtes Pokémon ja auch wünsche. Ja. Ich glaube, dieses dauerhaft K.O. machen sie vielleicht auch nicht, um dieses Image zu vermeiden, dass deine Pokémon sterben.
Das glaube ich nicht. Die machen zu viel Fucked-up-Shit in ihren Beschreibungen mit dieses Pokémon frisst deine Kinder auf.
Weiß
und
ich nicht.
Dieses Pokémon, wenn es stirbt, wird es in die fucking Hölle.
Das stimmt natürlich.
Für Satan.
Es gibt missbraucht für sehr absurde Pokédex-Einträge. Aber generell irgendwie Schwierigkeitsgrade fände ich halt mal mega cool. Oder dass du am Anfang einfach nur die Auswahl bekommst, zu sagen, ja, ich weiß, wie ein Pokémon-Spiel gespielt wird. Und dann lassen sie die ganzen Tutorials sein. Wird es nie geben, glaube ich, zumindest in der Form. Da müssen wir dann wirklich auf Fan-Mods oder auf alternative Spiele hoffen, die das einbauen. Was ich aber gemerkt habe, die Mod gibt es halt bisher, soweit ich das gesehen habe, nur auf Englisch. Ich komme darauf nicht so ganz klar, diese ganzen englischen Pokémon zu haben, weil ich kenne die alle nicht, wenn dann ein Name gedroppt wird und ich denke mir so, wer ist das?
Du machst das gleichen Fehler wie ich. Ich habe irgendwie ein, zwei Pokémon-Spiele auf Englisch gespielt und zack, jetzt weiß ich weder die englischen noch die deutschen Namen, weil das so mein Hirn durchgewirbelt hat auf diese Art und Weise, dass ich einfach sogar die ersten 151 nicht mehr fest zuordnen kann, weil ich manchmal dann englische Begriffe habe, manchmal deutsche, manchmal ein Mix aus beidem und oftmals weiß ich es dann einfach gar nicht mehr. Kann ich nicht empfehlen. Also ich kann nur sehr empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, beim Deutschen zu bleiben. Ich wollte kurz auf einen Punkt, den du erwähnt hast, das nochmal bestätigen, weil das finde ich cool, das halt ist ein, ich weiß nicht, ob ich es als Standard bezeichnen kann, aber ganz viele dieser Genre-Konkurrenz der Monster Collecting-Spiele, die nicht Pokémon heißen, die haben das halt standardmäßig im Spiel. Schwierigkeitsgrade und die Option auch so Nuzlocke-Runs zu starten, das finde ich auch sehr, sehr cool, dass es diese Möglichkeit gibt. Ich selbst habe da gar kein Interesse dran, aber was ich halt auch schon gemacht habe, ist, wenn mir bei diversen YouTubern oder Streamern oder sowas so Highlight-Cuts anzugucken, die dann die Community macht, ne? Und hier siehst du dann jedes Mal, wenn irgendwie eines dieser Pokémon stirbt, das ist natürlich immer ein großes Drama. Da habe ich jetzt auch lange nicht mehr gesehen. Ich kann auch gar nicht mehr genau sagen, welche Leute es waren, bei denen ich dann die Runs gesehen hatte, aber das fand ich dann tatsächlich unterhaltsam. Ich sehe das in Mats Zukunft. Also Mats macht ja auch Random Runs bei Zelda. Das heißt, das ist doch nicht weit entfernt von Nuzlocke Runs bei Pokémon, oder?
Ja, maybe. Ich weiß gar nicht, ob er alleine Pokémon spielen würde. Wäre interessant. Wäre interessant. Michael K. mit den nächsten Fragen. Mobile Gaming hat ja einen schlechten Ruf, auch zu Recht aktuell mit Free-to-Play. Jedoch gab es zu Beginn der App-Stores einige gute Spiele, die leider durch mangelnde Spielpräservation teilweise verloren gegangen sind. Ich erinnere mich an Spiele wie Tiny Wings, Sword and Sorcery EP, Tiny Thief, Xenonia, Touchgrind, Fuzzle, Reckless Racing, Red Balls, Burnout Crash oder Monument Valley. Hattet ihr damit mal Berührung? Also ich glaube, verloren gegangen sind doch die wenigsten davon.
Oh, ich glaube, verloren gegangen sind die meisten davon, oder? Also wenn es keine PC-Ports bekommen hat, sind die ja einfach tot. Also so
aber iOS. Gerade sowas wie Monument Valley oder Burnout Crash.
Genau, die Spiele, da nicht, die weil die haben dann ja Ports
oder bekommen. Oder Sword and Sorcery EP.
Da, genau wegen Sword and Sorcery bin ich gerade am googeln, weil ich glaube schon, dass das PC-Ports bekommen hat. Also die sind nicht verloren gegangen. Genau.
Aber selbst bei den Mobile-Dingern, wenn das auf Android rausgekommen ist, muss das doch heute noch spielbar sein, weil du die APK dann trotzdem
dann könntest hast, du oder? Zumindest die APK runterladen.
Also natürlich verloren gegangen im Sinne von, man kann sie dann nicht mehr offiziell bekommen.
Bei iOS-Spielen ist das so, ne? Also ja. Wenn du halt iOS-Titel hast und das ist, ich komme da gerade drauf, dass ich das für sehr regulären den Vorgang halte, weil mir kam gerade in den Sinn ein Beispiel von, oh, ich habe den Namen leider vergessen, aber das war einer dieser legendären japanischen Entwickler, der früher halt in der Retro-Bereich aktiv war. Wie gesagt, ich kann leider gerade keine Details mehr sagen, komme ich gerade nicht drauf. Der jetzt wieder ein traditionelles Videospiel macht dieser Art und der hat halt vorher 15 Jahre lang oder 10 Jahre lang im Mobile-Bereich nur gearbeitet. Mhm. Und keines dieser Spiele ist mehr spielbar. Also das sind alles Japan-exklusive Games gewesen mit irgendwelchen Online-Progressionssystemen, die dann alle offline genommen wurden, die sind alle nicht spielbar. Der hat irgendwie 8 Spiele gemacht und die sind alle weg. Keines mehr online spielbar. Es sei denn natürlich, du ziehst dir ja da auch, kannst du bestimmt auch alles irgendwie über Emulatoren machen.
Ich muss halt auch an so Sachen denken, wie ich habe ja auf meinem privaten YouTube-Channel einen Gameplay-Recording von dem Drakengard-Mobile-Spiel, ja. Weil ich das mal rausgesucht hatte, was so ein, ich weiß nicht, ob das dann Flash war oder so, es war halt eine dieser alten Sachen benutzt hat, für die ganz alten Handys mhm. noch, ne? Also noch nicht Smartphones. Und selbst die sind ja teilweise zumindest präserviert. Ich glaube, da ging auch sehr viel verloren, obwohl das ja super spannend ist. Also gerade diese frühe Zeit, wo wirklich auf Mobile dann auch Sachen probiert wurden, die eindeutig noch nicht funktionieren auf Mobile. Und ja, also es ist halt, ich meine, er spricht ja hier auch generell den Markt an und den Ruf, den Mobile hat. Mhm. Und bei mir ist es auf jeden Fall so, ich finde Mobile Gaming tangiert mich gar nicht. Und wenn ich in den Store gucke, das wurde gefühlt eher schlimmer in der Art und Weise, wie ich dort mit Monetarisierung zugebombt werde und auch den ganzen, also es sieht auch alles so gleich aus, wenn ich mir diese ganzen Icons angucke von Spielen, da muss man wirklich schon recherchieren. Es gibt natürlich nach wie vor richtig gute Mobile-Spiele, aber ich habe das Gefühl, du musst wesentlich mehr arbeiten, um rauszufinden, welche.
Da würde ich dir widersprechen, weil ich glaube, durch die so Sachen wie halt Apple und Netflix zum Beispiel hast du wesentlich klarer definierte und strukturierte Möglichkeiten, genau diese Spiele nur zu finden. Weil wenn du halt Netflix abonnierst, dann hast du Zugriff auf all diese Netflix-Apps ja, und das ja, sind ja. Einfach, ne, du musst du nicht extra bezahlen, die lädst du einfach runter und dann besitzt du die. Und bei Apple Arcade, das wurde jetzt ja leider deutlich gebremst, aber auch da erschienen in den letzten ein, zwei Jahren immer noch zahlreiche Titel, wo du auch da weißt, okay, ich abonniere das und dann bekomme ich diese Spiele einfach und habe da keine Werbung oder so etwas. Da würde ich, glaube ich, auf der Ebene widersprechen, dass ich glaube, es ist einfacher, die zu finden, wenn du diese Services kennst.
Ja.
Ich bin aber auch immer noch ganz bei dir. Das liegt aber einfach daran, dass wir damit nicht sozialisiert wurden, bin ich mir ganz sicher, dass für uns einfach, weiß ich nicht, der Gedanke, Fantasian auf einem Tablet zu spielen, ist jetzt für mich nicht wahnsinnig attraktiv, obwohl das Tablet mehr Bildschirm und bessere Grafik darstellen kann als eine Nintendo Switch zum Beispiel. Aber einfach, ich bin das nicht gewohnt. Ich könnte mir jetzt auch natürlich dieses Add-on kaufen für mein Tablet, dass ich das wie so ein Steam Deck oder eine Switch halten aber kann.
Aber Resident Evil hat sich auch nicht verkauft auf.
Ja, also das ist natürlich noch was anderes, ne? Diese AAA PS5-Titel, die dann ja noch nicht mehr, also so Fantasian war ja ein Mobile Game First.
Ja.
Aber da bin ich ganz, da habe ich dann null Interesse dran, weil warum sollte ich das machen? Aber ich sehe bei zahlreichen Spielen, jetzt gerade erst hatte ich den Gedanken, bei What the Car war ein Apple Arcade-Spiel, hat jetzt einen PC-Port bekommen und dann spiele ich halt auf dem PC und denke mir halt auch so, okay, ich sehe immer noch, dass das halt auch mal ein Apple-Spiel war und ich sehe auch keinen offensichtlichen Grund, warum ich jetzt das nicht einfach auf einem Mobile-Gerät spielen sollte. Das ist auch dafür gemacht und das spielt sich damit gut. Und wie gesagt, die können technisch mehr als zahlreiche andere Geräte, die ich nutze und haben bessere Bildschirme. Also warum soll ich das nicht machen? Ja, weil ich das nicht gewohnt bin. Also das sehe ich, das ist einfach ein bisschen mein Alter. Das sehe, dass ich damit nicht sozialisiert bin. Ich finde, mit Touchscreen Spiele steuern ist einfach weird und fühlt sich nicht gut an für mich, auch wenn sie dafür gemacht sind und auch wenn sie gar nicht die Präzision einer Maus oder einer Tastatur brauchen. Da bin ich dann aber auch okay mit. Ne? Also das sehe ich dann einfach, es gibt halt Gewohnheitssachen und ich könnte mich jetzt dazu zwingen, meine Gewohnheit auf diese Art abzuändern. Ich würde nicht sagen, dass das objektiv jetzt was Schlechteres ist, aber es ist auch okay, dass ich jetzt nicht für alle Arten, ein Medium zu konsumieren, gleich irgendwie anfällig und verfügbar bin. So, man hat halt auch seine Präferenzen, das ist fein.
Ich weiß gar nicht, ob das bei mir was mit dem Alter zu tun hat, weil es gab mal eine Zeit, wo ich recht viel auf Mobile gespielt habe.
Echt, ja?
Ja, ja, wo ich das regelmäßig benutzt habe, wenn ich irgendwie Bahn gefahren bin. Ach, oder krass. Sowas, habe ich Mobile gespielt. Und ich hatte ja damals auch mein erstes eigenes Smartphone, war ein Xperia Play. Das hatte diese Slide-Funktion, wo du dann einfach PlayStation-Buttons hattest, die ich super cool fand. Und sowas gibt's heute einfach nicht mehr.
Also, aber dann ist das ja doch was Ähnliches, was ich meine, ne? Weil ich habe es ja auch vor allen Dingen auf die Steuerung bezogen. Wäre es dann auch bei dir das?
Also es würde mir sehr helfen, wenn ich einfach einen Xperia Play 2 hätte, ein Smartphone, das eine okaye technische Grundlage hat und die Möglichkeit, ich kann mir Buttons rausleiten, würde ich das wesentlich öfter zum Spielen benutzen oder als wesentlich kompatiblere Plattform, was aber dann vor allem halt für die Spiele gilt, die normalerweise nicht auf Mobile extra gemacht werden. Ne? Ja. Wenn du dann diese Square Enix Releases hast, die irgendwie einen Overlay bekommen für ihre Steuerung, weil sowas mag ich nie.
Ja.
Wenn ich aber native Mobile-Spiele habe und sei es nur Match-3-Sachen, die sich halt ganz, also intuitiv steuern durch Touch, dann habe ich da gar nichts dagegen. Mhm. Aber da ist halt so viel, da fällt es mir dann schwer, die richtigen Spiele zu finden, die wirklich irgendwie befriedigend sind.
Ja.
Und da bin ich dann irgendwann komplett rausgefallen und jetzt fehlt mir da so der Zugang.
Ja, genau, weil ich diese Option gäbe es heutzutage, nachdem du suchst, halt mit diesen zahlreichen Add-ons, die es gibt und ja auch First Party teilweise. Also sowohl Sony als auch Microsoft sind ja sehr dabei, dass du ja die Spieler auch über Cloud-Services irgendwie online am Mobile-Gerät und sowas spielen kannst.
Ja, genau.
Und dann hast du diese Add-ons, die du dran packen kannst, dann hast du im Grunde genau das.
Ich habe ja selber mir auch mal so ein Ding geholt, dass du dir an einen Xbox One-Controller dein Handy ranklemmen kannst, aber das finde ich so. Weiß ich nicht, das
fühlt sich dann nicht
spricht
richtig
mich
an, ne?
Gar nicht richtig an. Also ich könnte mir mal vorstellen, wenn ich irgendwo bin, wo ich keine andere Wahl habe, dass ich es dann mal benutze, aber jetzt einfach so
geht mir genauso.
Sehe ich da nicht so.
Aber ich glaube halt bei mir, dass ich das auf Gewohnheit schieben würde, weil ich sehe jetzt keinen offensichtlichen Grund, warum ich, gerade wenn ich jetzt so ein Ding kaufe, was ich links und rechts neben mein Tablet backe und jetzt einfach Nintendo Switch, die mehr kann, mir fällt jetzt kein guter Grund ein, wieso ich aus einer rationalen Perspektive raus sagen sollte, ja, aber das gefällt mir nicht so sehr. Es gefällt mir aber nicht so sehr. Warum? Mhm. Ich glaube, weil es für mich dann falsch wirkt. Es ist kein Gaming-Gerät und ich hätte auch die Switch, die Version, die ich mir holen könnte. Und darauf wollte ich so ein bisschen
oder
hinaus.
Steam Deck.
Bitte?
Oder Steam Deck.
Oder das Steam Deck, ganz genau, dass ich ja begeistert spiele. Darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, dass ich da glaube, das ist natürlich nicht nur über mich selbst geredet. Ich glaube, das ist einfach eine Gefühlssache. Das ist für mich nicht das, womit ich aufgewachsen und sozialisiert bin. Ich will dann irgendwie das Gameboy-Feeling vielleicht emulieren, was ich mit einer Switch und einem Steam Deck bekomme. Ich habe hier ein Gaming-Device.
Dedizierte Handhelds sind noch mal was anderes. Wenn du weißt, okay, es ist einfach genau dafür da, du musst nicht erst irgendeinen Controller ransnappen oder sowas, den du dir auch erstmal raussuchen musst und gucken musst, dass es ein richtiger ist, der dann auch alles kann, was du haben möchtest und so ein Kram. Mhm. Das macht, glaube ich, einfach psychologisch dann auch was mit dir. Na gut, nächste Frage von Michael. Habt ihr mal das Panic Playdate getestet oder wärt daran interessiert?
Also ich habe es wortwörtlich halt getestet kurz. Ich es auf der Maze spielen konnte und benutzen konnte für mal so eine, ich glaube, das waren so 20 Minuten. Ich weiß leider nicht mehr, wie das Spiel hieß, dass ich darauf gespielt habe. das ist jetzt ja schon wieder irgendwie ein Dreivierteljahr her. Es war ein Spiel, was zu dem Zeitpunkt noch nicht released ist, aber das Panic-Gerät, ich kann es ja mal kurz umschreiben, für Playdate heißt es, ne?
Genau.
Falls ihr es nicht kennt. Sieht aus wie so ein kleiner Gameboy, hat aber als spezielles Feature eine Kurbel am Rand. Die kannst du so auch einklappen und dann siehst du sie fast nicht, aber du kannst sie dann noch ausklappen und dann kannst du halt kurbeln damit und du kannst sie auch rein und raus bewegen und auch das ist eine Knopffunktion. Also das Spiel, was ich gespielt habe, hatte als Funktion, diese Kurbel quasi einzuklappen und wieder auszuklappen und dann ist was im Spiel auch passiert. Was natürlich eine Haptik dir gibt, die du bei Videospielen normalerweise nicht hast. Denn es fühlt sich auch an wie eine Kurbel, es fühlt sich an, als ob du so ein Zahnrad auch drehen würdest. Und dann sind die Spiele natürlich sehr darum gebaut, dass du eben genau darum irgendwie ein Gefühl bekommst für das Spiel, was du sonst nicht hättest. Und zusätzlich hast du aber auch ein klassisches D-Pad und ich glaube, es sind zwei Knöpfe vorne drauf.
D-Pad und zwei Knöpfe,
Ganz genau. Und dann hast du halt einen Bildschirm, der quasi so ein bisschen emuliert das, was du mit alten Gameboy-Spielen assoziierst, aber in extrem scharf und modern. Mhm. Und auch das sieht sehr einzigartig und cool aus, wodurch du Spiele im Gameboy-Look bekommst, die aber extrem modern durch ihre hohe Schärfe trotzdem
aussehen. Aber es aussehen. Ist monochrom. Also
genau, monochrom ist das Wort, was ich suchte, ganz genau. Und das war cool. Also ich habe es auch da beim Spielen so als Spielerei erlebt. Und ich glaube, das ist ja auch ein bisschen die Intention dahinter. Es ist fast schon ein Spielzeug, mehr als es eine Konsole ist. Und dafür finde ich den Preis dann ein bisschen hoch. Ich verstehe aber, dass es diesen Preis gibt, weil es halt ein komplett einzigartiges, wildes Gerät ist. Sehe ich, dass ich das mal irgendwann mir holen könnte, aber ich glaube, ich bin auch okay damit, das einfach einmal ausprobiert zu haben und vielleicht noch mehr in Zukunft auszuprobieren. Es gibt ja so ein, zwei Titel eher, die ich dann ausprobieren wollen würde mit.
Es sind ja auch immer diese regelmäßig erscheinenden, eher kleineren Spiele, glaube ich, die dafür erscheinen, die dann halt auch diesen experimentellen Flair haben. Es kostet $200. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, was genau der Europreis wäre, wenn man es umrechnet, aber es ist auf jeden Fall nicht günstig. Und es ist momentan auch, man müsste sich vorbestellen jetzt für den Herbst, sehe ich gerade auf der offiziellen Website. Also es ist dann auch nicht immer vorrätig. Ich selber habe Interesse dran. Ich finde das eigentlich super cool, also wirklich super, super cool, das mit der Kurbel und wie die Spieler aussehen und diese Haptik, die dadurch ermöglicht wird, das ist wirklich, wirklich toll. Bei mir war es bisher auch so eher dieses Okay-Preis und muss ich wirklich und aber ich glaube, bei mir ist eher eine Frage der Zeit als alles andere,
ob ich auch, mir das hole.
Weil dafür finde ich es dann zu cool. Beziehungsweise vielleicht kommt ja auch dann, wobei ich weiß nicht, ob davon eine geupdatete Version rauskommt.
Zwei Kurbeln.
Aber ich habe mir auch ein Analog Pocket geholt und das habe ich wirklich schon sehr viel benutzt, also da habe ich mich sehr drüber gefreut. Freue ich mich auch immer noch drüber, über das Gerät. Deswegen, warum nicht? Und das ist halt wirklich small. Also das ist sehr, sehr klein.
Ja, wirklich sehr, sehr klein. Und es hat halt so ein es ist einige sehr coole Entwickler arbeiten halt dafür. Ne? Ich glaube, der prominenteste ist so Lucas Pope, der Macher von Papers, Please und The Return of the Obra Dinn. Der hat sein Spiel danach, ist ein exklusives Playdate-Spiel, das heißt Minutes After Midnight. Kostet irgendwie $6. Ist halt auch so ein kleineres Spiel, was aber auch sehr gut ankam. Das gibt's halt nur fürs Playdate, weil es halt für das Playdate gemacht ist. Und das ist halt das Tolle. Diese Spiele, die darauf erscheinen, gibt's auch nur da. Und das ist eine logisch. Und dann hat er auch einen Abo-Service, den du da abonnieren kannst, wodurch du halt Zugriff auf all diese Spiele bekommst, die dafür erscheinen, wenn man das denn machen möchte. Und es wirkt halt einfach wie ein Gerät, was nicht für Profit gemacht wurde. Hoffentlich machen sie damit auch Profit. Ich meine, sie verkaufen es immer noch, scheinbar tun sie es ja. Sondern es scheint halt aus einer coolen Idee und einer kreativen Energie heraus entstanden zu sein. Und kommt ja auch von Panic, ne? Die machen auch sehr tolle Spiele, produzieren die als Publisher. Das wirkt wie eine coole Firma.
Ja, finde ich auch. Michael hat noch weitere Fragen. Wie seht ihr die Lage der AAA-Publisher? Wird es immer risikoaverser in der Industrie und die Spiele nähern sich immer weiter an? Also lange Spielzeit, große Spielwelten, RPG-Elemente, viel Motion Capturing und Geschichte. Oder wird das bald in die Hose gehen und die Verkaufszahlen gehen zurück? Oder kaufen wir Spieler doch lieber die sichere Bank als das unbekannte Konzept? Panic published ja gerade einige Spiele, die abseits agieren, wie Thank Goodness You're Here oder Arco. Und ich meine, es gibt ja mehrere Publisher, die abseits der ganz großen Sachen publishen. Ich meine, Ubisoft merkt das ja gerade, glaube ich, ein bisschen, wie dieser Plan nicht so ganz aufgeht, weil Star Wars Outlaws sich, glaube ich, nicht so gut verkauft, wie es sollte.
Ich glaube, es sind gerade noch Vermutungen. Ich glaube, das basiert gerade darauf, dass ein Analyst, glaube ich, sagte, das scheint sich nicht gut zu verkaufen. Es
sind noch keine festen Zahlen.
Genau, aber also ich gehe auch davon aus, weil das ist auch so der Vibe, den ich mitbekomme.
Nach Avatar.
Avatar hat sich ja richtig schlecht verkauft und ich meine, das sind ja auch einfach diese, hier haben 7000 Leute für 8 Jahre dran gearbeitet, das heißt, alles, was sich da nicht 8 Millionen Mal verkauft, ist sowieso schon ein Misserfolg, übertrieben gesagt natürlich, nimmt das jetzt nicht als, 8 Millionen Mal ist die Zahl und ich glaube nicht, dass es diese extrem hohe Hürde überschreiten wird und das machen ja nur die wenigsten dieser AAA-Spiele.
Ich finde das bei Ubisoft aber interessant, weil selbst Prince of Persia The Lost Crown hat so eine unfassbar lange Credit-Sequenz. Mhm. Weißt du?
Ich glaube, es passiert auch automatisch, weil du einfach diese ganzen, ne, du hast ja diese riesige Unternehmensstruktur und auch ganz automatisch wird viel ausgelagert, weil das Leute sind, die sowieso schon bei Ubisoft unserem Vertrag stehen. Deswegen sind es vielleicht dann nicht zusätzliche Kosten, sondern es ist eher so, ja gut, wir könnten das jetzt auch mit 40 Leuten machen, aber dann lagern wir das lieber auf die Leute aus.
Weißt da du? Sind sicherlich auch Leute drin, die haben einmal eine Unterschrift irgendwo gesetzt und jetzt sind sie in den Credits, weißt du, so nach dem Motto. Aber trotzdem finde ich das krass, bei Astrobot, was ja gerade ganz interessant, weil Asobi sind halt nur ein bisschen mehr als 60 Leute. Ich weiß jetzt nicht, wie viel da an Asset Creation ausgelagert wurde oder so. So genau habe ich jetzt bei den Credits nicht aufgepasst. Aber die Credits gehen nicht wahnsinnig lang. Mhm. Bei dem Spiel sind relativ schnell vorbei.
Ja.
Und das ist super polished und durchdesigned. Geht halt auch nicht so lang, ist ja kein Open-World-Spiel oder sowas, aber weiß ich nicht, ist so ein schönes Gegenbeispiel zu der Sache, weil ich glaube, das muss sich nicht 30 Millionen Mal verkaufen.
Ich glaube halt, worauf man nicht warten sollte, ist, sei es nun irgendwie gespannt oder mit negativen Konnotationen und Gefühlen, also auf irgendeinen Industrie-Crash. Wir befinden uns gerade in dem Industrie-Crash, wenn man das denn so bezeichnen will, was heißen soll. Es gibt nicht dieses Ding, ah, jetzt ist die Industrie kaputt. Wir reden uns, wir sehen uns in 8 Jahren nochmal, dann können wir wieder Videospiele machen.
Diese Erwartungshaltung, also ich weiß nicht, wie ernst gemeint sie ist, wenn man sie mal liest in Online-Foren.
Ich glaube schon, dass Leute, die einfach nicht besonders informiert sind, und das meine ich gar nicht negativ, das muss ja nicht jeder sieben Stunden seines Lebens pro Tag mit Videospiel-News sich beschäftigen. Ich glaube, da ist es ein offizieller Gedanke, den du haben kannst irgendwie. Ah, guck mal, all diese großen Firmen machen irgendwie wenig Geld und es gab schon mal in den 80ern den großen Videospiel-Crash, kommt jetzt bald der nächste.
Aber selbst der wird ja missverstanden.
Da genau.
wird ja gedacht, die ganze Videospielindustrie ist gecrashed und es geht um die amerikanische Konsolenindustrie.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja. Und da aus diesem Missverständnis an wächst dieses Missverständnis. Also wir befinden uns gerade in dem extrem negativen Area, wo halt so viele Tausenden und Zehntausenden Leute ihre Jobs verlieren und keinen neuen generiert werden. Gerade erst ein sehr schöner Artikel bei Aftermath heißen sie, glaube ich, ne? Heißen sie Aftermath?
Es gibt auf jeden Fall Aftermath.
Ja, der relativ neuen, die vor in den letzten 1-2 Jahren gegründet wurden. Die haben einen Artikel gemacht über EntwicklerInnen, die aus der Industrie ausscheiden, die halt gefeuert wurden in den letzten 1-2 Jahren und als Konsequenz gesagt haben, halt, ich werde nicht mehr in der Videospielindustrie arbeiten, sei es nun, weil ich es nicht mehr kann, weil ich einfach nichts finde, oder auch, weil ich einfach aus Rücksicht vor mir selbst auf das Hinarbeiten einer sicheren Zukunft das nicht weiter begründen kann. Und das ist ganz, ganz spannend, Leute, die dann darüber sprechen, dass sie halt irgendwie jetzt, weiß ich nicht, ich suche jetzt den langweiligsten Job der Welt und mache deswegen eine 2-jährige Schulung zum Web-Developer, weil ich da und da weiß, dass ich da Jobs finden kann und einfach nur dann arbeite. Eine andere, die eine Botanikerin wird, weil sie durch Videospiele da vielleicht eine Faszination für entdeckt hat. Das finde ich ganz, ganz spannend zu sehen. Und das sind diese negativen Konsequenzen. Ich glaube nicht, dass es, also schlimmer als jetzt wird es erstmal nicht, bin ich mir relativ sicher. Und ich glaube, für die uns als SpielerInnen, als Konsumentinnen, ist das auch gerade, dass wir gerade eine große Konsequenz erleben. Ich glaube, die PlayStation 5 Pro ist so die krasseste Verbildlichung dafür, die es bisher gab. Nämlich dieses, alles ist so teuer geworden. Dieser Wachstum der Unternehmen ist zusätzlich noch so zentral geworden, dass das dazu führt, dass die Preise in diesem Endkonsumentenbereich jetzt eine gewisse Schallmauer durchbrochen haben.
Ja, es gibt auch nicht mehr diese Art von direkten Konkurrenzkampf.
Es gibt keinen direkten Konkurrenzkampf mehr und es gibt keine Preissenkungen mehr. Das sind alles so drei Sachen, die gerade Hand in Hand laufen.
Switch ist immer noch genauso teuer wie am Anfang.
Ganz
PlayStation 5 ist teurer als am
Ganz
Anfang.
Ganz genau, Series X genauso. Die sind alle teurer geworden. Ja. Die Controller wurden gerade erst wieder auch teurer bei der PlayStation. Und das sind alles Sachen, die es vorher nie gab in dieser Form. Du konntest früher 4-5 Jahre warten und hast dann die Konsole für den halben Preis gekauft. Jetzt bezahlst du noch drauf im Vergleich zu vorher. Und ich glaube, das ist eine Mischung aus der Industrie. Geht es gerade nicht so gut, wie sie es gerne hätten. Sei es nun, ob es nun begründet ist oder nicht. Und eine Mischung aus Inflation und eine Mischung aus unbedingtes Wachstum. So und so viel Prozent jedes Quartal. Ansonsten ist tote Hose angesagt. Ja,
und wie gesagt, ich glaube, es ist auch relevant, dass im Konsolenmarkt diese Dynamik sich so verändert hat. Du hast nicht mehr wirklich den Konkurrenzkampf zwischen Sony und Microsoft und Nintendo, weil jeder jetzt irgendwie sein eigenes Ding macht.
Ja.
Weißt du?
Ja.
Es gibt nicht mehr diese direkte Konkurrenz, zumindest nicht in der Form, wie es sie früher mal gab.
Ja.
Und ich glaube, das ist im Endeffekt eher schlecht für die Leute, die es kaufen.
Da bin ich hundertprozentig überzeugt von, immer, je weniger Konkurrenz es gibt, ist es immer schlecht für den Konsumenten am Ende des Tages und die Konsumentin. Und ich glaube, da ist es eher so. Da sollte man interessiert hinblicken, was das dann für uns als SpielerInnen am Ende bedeutet. Heißt das dann, okay, PS6 und Xbox, whatever, nächste Konsolengeneration, die es auf jeden Fall geben wird, Aber wird es die dann in einer Form geben, wo die Konsolen einfach 1.000 Euro kosten und schlicht und ergreifend High-End-PCs in der Form sind, dass der Unterschied irgendwie irrelevant wird, weißt du? Und ist es überhaupt nötig, die zu kaufen? Weil, ganz ehrlich, wie viel stärker wird in 3-4 Jahren eine PlayStation 6 sein als eine PS5 Pro, die jetzt schon so teuer ist, weißt
du? Ich meine, wir reden im nächsten regulären Podcast ja noch mal ausführlich über die PS5 Pro. Ich würde das Gespräch mal dahin auslagern an der Stelle, weil da gibt es noch einiges, über das man, glaube ich, reden kann auf jeden Fall. In Sachen risikoaverser. Ich glaube, die Industrie im den großen Publisher-Bereich ist schon sehr risikoavers, verhältnismäßig. Ich glaube jetzt nicht, dass sich das in eine oder die andere Richtung groß entwickeln wird. Ich hoffe, dass so Firmen wie Sony die richtigen Konsequenzen ziehen aus der Art und Weise, wie Astrobot angenommen wird und wie Concord angenommen wurde. Aber selbst da weiß ich nicht, wenn überhaupt, sieht man das, glaube ich, erst in fernerer Zukunft.
Ich glaube auch, da ist risikoavers vielleicht nicht die richtige Bezeichnung für, weil Concord ist ein wesentlich risikoreicheres Spiel als Astrobot, weil es für unglaublich viel Geld mit unglaublich vielen Leuten für viele Jahre
gebaut wird. Halt nicht in ihren Augen.
Doch.
Nee, ich glaube nicht, dass das in deren Augen allzu risikobehaftet war.
Der Gedanke dahinter ist ja, wir versuchen 10 Service-Games zu produzieren und wenn eins davon erfolgreich ist, haben wir das Geld für die 10 drin plus weitere Milliarden, weil wir ja das Fortnite machen wollen. Deswegen ist das quasi ein geringeres Risiko als ein Astrobot, wo wir quasi 3 Jahre was entwickeln, ein wenig Geld reinstecken, aber es uns nichts bringt, dass am Ende haben wir die Zeit komplett verschwendet, weil das keine Milliarden bringt und wir suchen ja nur noch Milliarden. Ich glaube, deswegen ist Risiko nicht ganz der richtige Begriff, weil Concord als einzelner Titel deutlich risikoreicher ist, wenn du überlegst, was da reingesteckt wird, als in den Astrobot. Aber die Botschaft dahinter ist trotzdem die gleiche, nämlich dass halt weniger gerne Geld in Astrobot gesteckt wird, als in einen Concord, was Schwachsinn ist.
Nein, einfach aufgrund des Potenzials. Aber ich ganz kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Sony sich dachten, als sie in Concord so viel Geld reingesteckt haben und dann auch das ins Studio gekauft haben, oh, wir gehen hier ein ganz schönes Risiko ein.
Meinst du nicht?
Nee, glaube ich nicht.
Ich glaube, das weiß jedes Unternehmen, wenn sie halt so eine lange Entwicklung mit so vielen Leuten ansetzen.
Ja, also dass es ein Risiko ist, aber dass es jetzt nicht als wahnsinnig großes Risiko angesehen wurde. Weil wenn du es jetzt in Hindsight ist das ja sowieso immer ein bisschen schwierig, wenn du rückblickend drauf guckst, weil da würdest du ja auch die Bungie-Akquise jetzt ganz anders sehen, als du sie damals gesehen hättest.
Das stimmt. Ich glaube, ich will auch mehr auf Astrobot hinaus, dass ich das nicht als Risiko empfinde. Ich empfinde das als erfrischend und es ist so schade, dass es so selten passiert, weil es in meinen Augen ein so risikoarmes Spiel eigentlich ist und es kein risikoreicher Weitwurf ist, so holy shit, Sony hat das gemacht, sondern es ist halt so, das ist risikoarm, macht das einfach. 60 Leute könnt ihr euch aus der Tasche mit Kleingeld bezahlen.
Das sind ja wie die Media Molecule Projekte, ne? Du auch sowas wie Dreams hast oder sowas. Oder auch bei The Last Guardian haben sie es ja auch gesagt, wo sie gesagt haben, nee, das Spiel war nicht so wahnsinnig teuer, weil es ein relativ kleines Studio war, auch wenn es 10 Jahre sich in Entwicklung befand.
Genau.
Und das ist halt genau das Ding. Mach doch mehr dieser kleineren Spiele. Du brauchst nicht immer die 300 Leute, die an einem Spiel arbeiten.
Ja, und das heißt ja auch nicht, mach keine großen 100.000 Millionen Service-Games mehr. Das kann man ja machen. Es ist ja nur durch unsere Frustration und ich höre auch aus, deine Frustration entsteht ja nur daraus, dass es alles oder nichts ist.
Genau, also so wirkt es zumindest oft. Wie kam damals der Wechsel von Giga zu eurem eigenen Unternehmen? Wie habt genau ihr zwei euch gefunden und das begonnen und nicht mit jemand anderem? Ich kenne Giga nicht, weil zu alt und kenne daher die Anfänge nicht.
Bist du zu alt oder ist Giga? Ich glaube, Giga zu alt, ne?
Ich glaube, er meint, weil Giga zu alt ist.
Ach je.
Das finde ich schön. Diese Fragen kommen noch relativ selten inzwischen, dass mal jemand nach den Anfängen fragt, wie wir zueinander gekommen sind. Und Giga ist natürlich die Antwort darauf, weil wir dort beide zusammen gearbeitet haben und uns da sehr gut verstanden haben und ja schon da zusammen gestreamt haben und den ganzen Kram in noch sehr unterschiedlichen Umständen. Livestream.com oder wie diese dumme Seite hieß, mit der man das gemacht hat, da haben die Geld dafür bezahlt, dass man streamen konnte.
Wer die?
Na, Ikona, also unsere Firma, die uns
gehört. Jetzt Livestream.com.
Du musstest dort Geld bezahlen, um dort zu streamen.
Das weiß ich gar nicht mehr.
Ja, es ist wirklich total bescheuert. Also wenn man das vergleicht mit der Art und Weise, wie das heute ist, natürlich war damals Twitch auch noch nicht so groß, wie es heute war, aber das ist sehr, sehr lustig, wie sich das dann verändert hat und was für ein technischer Hickhack das auch damals noch war und in was für einer Qualität man gestreamt hat. und wie dann auch präserviert wurde oder genau nichts. Das nicht getan wurde, das ist halt so eine Sache. Jedenfalls haben wir uns da sehr gut verstanden und mit Mats ja auch, aber Mats ist ja der Erste, der dann raus ist, weil wir alle ziemlich unzufrieden waren bei Giga aufgrund der Wertschätzung, die man erfahren hat und den ganzen Sachen, die man halt machen musste, die Art und Weise, wie man auf Zahlen gucken musste und den ganzen Kram. Das war sehr zehrend und einschränkend in den Inhalten, die wir produzieren konnten. Deswegen haben wir irgendwann gesagt, nee, das sehen wir hier nicht mehr und haben halt überlegt, was ist, wenn man einfach was Eigenes macht. Und das war erst so ein Gedanke von, nee, das geht doch nicht. Und dann haben wir es halt einfach mal gemacht und probiert, sehr wohl mit dem Gedanken, naja, wenn es nicht funktioniert, dann machen wir halt was anderes. Also auch da ist so Risikomanagement war ein Thema, weil wir ja damals einen Kredit aufgenommen haben von 25.000 Euro waren es, glaube ich, und halt geguckt haben, dass wir den auch abbezahlen können, selbst wenn Hooked nicht erfolgreich wird. Nun wurde es glücklicherweise erfolgreich genug, dass es geklappt hat. Aber ja, es waren einfach wir zwei, die uns gefunden haben. Und ich meine, wir machen ja mit Mats auch noch viel und mit Leo auch noch viel. Aber Mats war damals dann schon bei einer Produktionsfirma, bei einer anderen.
Genau, der hatte sich schon einen richtigen Job auch außerhalb jetzt der unmittelbaren Spieleindustrie gesucht, wo er ja auch sehr ausgebildet und kompetent ist. Ja, hast du wunderbar zusammengefasst. Bei mir war ja noch, du warst ja noch fest angestellt bei Giga zu dem Zeitpunkt.
Ich war noch fest angestellt.
Ja. Ich habe zu dem Zeitpunkt schon, ich glaube, es waren dann anderthalb Jahre als selbstständiger freier Redakteur gearbeitet, zu dem Zeitpunkt aber hauptsächlich für Giga, weil die mich quasi drei Tage in der Woche habe ich halt nur für die gearbeitet. Und deswegen hatte ich halt auch schon reichlich Gelegenheit, halt dieses Risiko abzuschätzen, okay, wenn es nicht klappt, mache ich halt das weiter. So, das ist auch fein, das klappt schon, das geht schon. Ich habe keine Ausgaben, ich wohne in einer WG in Berlin alleine und spiele und WoW, ist fein. Das wäre natürlich heute auch ein bisschen anders. Also heute würde ich da auch, wenn ich jetzt heute versuchen, eine neue Firma gründen würde, aus einer festen Angestelltenposition heraus, wäre es, glaube ich, andere Überlegungen, die ich dann einfach tätigen würde. Heißt nicht, dass ich es nicht machen würde, aber es wären andere einfach Gedanken und Überlegungen dabei, aber damals war das Gefühl, das Risiko ist abschätzbar und es scheint sehr okay, und wir hatten ja auch durchaus das Vertrauen. Ich meine, wir haben halt unsere Fanbase bei Giga und wir glauben, wir können da Leute mitnehmen und wir hatten da Vorbilder, die auf internationaler Ebene, ich weiß gar nicht mehr genau, welche Seiten es waren, aber es gab auf Patreon im internationalen Bereich schon Videospiel Projekte, die genau
aber
das
da
auch gemacht
haben. Aber da
waren
es echt noch nicht viele, also das war ja noch
genau, es waren nicht viele neu. Und es war auch nur international, also wir zumindest in meiner Wahrnehmung damals, wir gehörten da wirklich zu den frühen deutschen Outlets, die dann gegangen sind. Und ich glaube, einen Monat oder zwei Wochen vor uns oder eine Woche oder so. Ich weiß, dass wir da schon im Büro waren. Ging ja dann auch Rocket Beans.
Die gingen nach uns online. Das haben wir schon mal besprochen.
Hab ich das immer noch falsch
Anfang Erinnerung? 2015 online, ja.
Auch mit ihrer Anfrage für, ja stimmt, doch, genau, mit ihrer Anfrage für auch Crowdfunding, das war dann ein ähnlicher Zeitpunkt.
Ja, ja.
Und sie haben das dann ja auch unmittelbar über eigene Strukturen gemacht, nicht über Patreon, machen sie auch immer noch. Aber ja, das war ganz cool, diese Reise zu begleiten und damit als Erster bei zu sein. Ich glaube, kann es sein, dass Inside Moin vor uns auch schon auf Patreon aktiv war?
Oh, das kann sein, ja. Das weiß ich jetzt nicht mehr so 100%. Da müsste ich selbst meinen alten Podcast reinnehmen, um das nochmal nachempfinden zu können. Aber ja, es war ganz lustig, weil damals waren wir auch ziemlich hoch gerankt auf Patreon.
Ja.
Das ist inzwischen nicht mehr so, weil es gibt so viel Patreon-Accounts und wir teilen ja auch unsere Supporter-Innenschaft auf Patreon und Steady auf. Deswegen ist das da ein bisschen anders. Aber genau, ich glaube, das sind so grob die Anfänge von Hooked für die Leute, die vielleicht das entweder schon wieder vergessen haben oder neu dabei sind.
Es gibt auch kann man sich dieses Abschiedvideo noch angucken, irgendwo dieses Ankündigungsvideo? Da erklären wir es ja auch bei Giga. Ich habe damals ein Video bei Giga, wo Tom, Mats und ich, Christine war es, glaube ich, zusammen da saßen im alten Studio und halt unseren Abschied verkünden. Das wird es bestimmt nicht mehr geben. Müsst ihr mal gucken, ob ihr das noch in den Tiefen irgendwie mehr, zumindest vom
Internet-Archive
finden könnt.
Ich glaube, ich selbst habe es auch nicht archiviert, kann mich zumindest nicht dran erinnern.
Irgendwann müssen wir mal den Server-Rack von Giga erstehen bei irgendeiner Auktion. Wo all diese Sachen in irgendeinem File Struktur versteckt sind.
Ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt.
Meinst du nicht?
Das ist, ich habe zumindest meine Zweifel.
Ich vertraue da ganz auf Severin, dass der nicht zulässt, dass es das gelöscht wird.
Der ist ja aber auch nicht verantwortlich dafür.
Nee, doch. Aber ja, Nick auch nicht, aber Nick hat das auch alles. Es gibt halt Leute, denen liegt das inne.
Ja.
Also, was sagen wir überhaupt? Nick Stone hat dieses Video privat in zehnfacher Form und Qualität und die Outtakes also,
das ist
und die Nachbearbeitung.
Das ist davon. Wahrscheinlicher, dass Nick irgendwie noch die Ursprungs-Audio-Files davon hat.
Oder Nick hat eine 3D-gedruckte Version von der Kulisse, in der wir das aufgenommen haben irgendwo. Ich garantiere es dir.
Michaels letzte Frage. Mich interessiert, ob ihr abseits von der Arbeit als Journalist vorher andere Erfahrungen gesammelt habt, Ausbildung abgeschlossen oder studiert oder direkt rein ins Game.
Literally, ja.
Ich habe weder Ausbildung noch studiert. Ich war zweimal immatrikuliert, aber über den eigentlichen, zum eigentlichen Studienanfang ist es nicht gekommen.
Damit könntest du aber sagen, du warst mal Student. Würde ich einfach sagen.
Also auf
offiziell,
Papier.
Ja, in deinem Lebenslauf steht Student.
Aber nicht wirklich. Und Ausbildung ja auch nicht. Also es war wirklich dieser Direkteinstieg über Praktika. Ich wollte gerne ein Volontariat machen oder sowas. Das war einfach nicht möglich. Habe ich nicht gefunden.
Ja, und dann musst du zu Printmagazin. Das Glück haben, quasi zu einem der wenigen Printmagazine zu kommen.
Genau. Und ich habe mich ja bei wirklich vielen Magazinen beworben, als ich wirklich diesen Wunsch gefasst habe, in der Spielindustrie anfangen zu wollen. Und bei den meisten entweder keine oder eine negative Antwort bekommen. Dann bei ein paar Leuten Vorstellungsgespräch gehabt bei Online-Welten unter anderem damals, wo es nicht geklappt hat und dann aber bei Gamona, wo es geklappt hat, da dann ein Praktikum angefangen, von dem Praktikum übernommen worden als Community Coordinator, was auch nicht das war, was ich machen wollte, bin dann nach 3 Monaten dann auch entlassen worden und dann mich nochmal auf die Suche begeben, dann funload.de gefunden von der Ekona Internet AG, was mir nichts gesagt hat, aber die wollten eine neue Seite aufbauen und ich dachte, ich bewerbe mich mal. Und dann dort random, wirklich random, David getroffen, der sich dort auch beworben hat, was super strange war, als mir das.
Weil ihr beide bei Gamona wart, ne?
Der war bei Gamona vorher und wollte dann halt auch was anderes. Und der hat sich dann auch dort beworben, weil er es auch gesehen hat. Und wir haben uns da nicht abgesprochen oder so, sondern haben dort random wieder zueinander gefunden. Und dann halt auch Tobi damals und Jonas und der ganze Kram. Und das wurde dann zu Giga, weil die Rechte an Giga gekauft haben.
Ja, ich hatte mich auch noch bei Funload damals beworben. Das war eine ganz magische Erfahrung für mich damals, zu dem Zeitpunkt noch. Einfach, weil ich mich bei, das war eine von tausenden und hunderten Seiten, bei denen ich mich beworben hatte. Und ich hatte ja auch diverse, auch, ich war ja bei Gamona bei einem Vorstellungsgespräch. Mhm. Müsste auch zu dem Zeitpunkt gewesen sein, als zumindest irgendjemand von euch da noch gearbeitet hat, sei es nun Leo oder David oder du. Erinnere ich mich noch eigentlich, weil das müsste 2010 gewesen sein.
Da war ich dann wahrscheinlich schon draus. Ich war nur die ersten Monate von 2010 noch bei Gamona.
Ja, also es könnte sein, aber es muss nicht sein, war vielleicht auch einfach David oder Leo zu dem Zeitpunkt noch da. Jedenfalls hatte ich da ein Bewerbungsgespräch und bei mir wuchs es ja aus der Arbeit als Verwaltungsfachangestellter heraus. Da hatte ich meine Ausbildung bei der Stadt Krefeld als Beamter und war dann verbeamtet und habe dann gedacht, ich hasse diesen Job und habe dann gedacht, anstatt Beamter auf Lebenszeit in einer Stadtverwaltung zu werden mit Privatversicherung, ziehe ich nach Berlin und mache ein Praktikum für 420 Euro im Monat bei Giga. Und das war ja die schöne Überraschung damals, auf die ich hinaus wollte, weil ich hatte mich bei Funload beworben und wurde auch eingeladen zum Bewerbungsgespräch bei Funload und habe dann erfahren, wenn ich mich richtig erinnere, und es ist lange her, aber wie ich mich erinnere, dass bei diesem Gespräch mit, ich glaube, es war David und Fabian, mir dann gesagt wurde, dass es da um Giga aber geht. Und dann habe ich schon eine Weile für euch mal einfach so geschrieben irgendwas und habe dann im November schließlich fest angefangen bei Giga Film eigentlich. Ich sollte, also mein Bewerbungsgespräch und all das Einstellungsding, da ging es immer um Giga Film. Und ich dachte mir so, ja, okay, ich kann auch ein Filmexperte werden, wenn ich muss. Ist schon okay, I guess.
Schon damals Oldboy-Stan.
Richtig, genau. Damit kann man eine Weile Content füllen. Aber dann in der Zwischenzeit zu dem Bewerbungsgespräch und dem Annehmen und dem Beziehen nach Berlin wurde mir dann irgendwann recht nebenbei gesagt, so, ah ja, übrigens, du würdest doch bei Giga Games anfangen. Also, ja, da trifft ihr sie ja gut.
Ja.
Da hat dann, glaube ich, David einfach den Bedarf angemeldet. Und Martin, der Filmredakteur, war dann der Leidende darunter, weil der nicht seinen erwarteten. Mit dem habe ich damals ein Autosgespräch vorher geführt. Da habe ich dann zweifach Glück gehabt. Also zumindest in dieser Situation das so erlebt. Erstmal für Funload beworben, dann bei Giga gelandet. Ich war ja riesiger Giga-Fan. Und dann für den Filmbereich eingeplant. Und beim Hinziehen dann gemerkt, oh, ich bin aber im Games-Bereich. Also, oh, gut.
Und dann auch gemerkt, dass das nicht viel mit dem Gigathon früher zu tun hat.
Sehr schnell gemerkt, ja. Aber ja. Ich meine, ich habe euch damals ihr habt damals die Sendung, die Live-Sendung gestartet, kurz bevor ich im November bei euch angefangen habe. Und ich erinnere mich noch.
Nee, du hast doch 2011
ja.
bei uns angefangen.
Ja.
Da 2012 ging erst die Live-Sendung los.
Nee.
Doch.
Nee.
Doch.
Nee, weil ich weiß noch genau, wie ich in Tönnesberg die erste eurer Sendungen mit. Also Gronkh und Sarasa waren nicht bei der ersten Sendung dabei. Oder?
War das alles noch
2011? Das war 2011, weil das war, ich habe gerade irgendwie eine Woche oder so bei Giga gearbeitet.
Das kann natürlich sein, ja. Also vielleicht hast du recht, dass das schon. Nee, doch, du hast recht. Das
war 2011. Daran kann ich mich noch sehr genau erinnern, weil da habe ich gerade irgendwie eine Woche gearbeitet und war als Praktikant da. Und dann kam diese Live-Sendung mit Gronkh und Sarasa. Und das war natürlich so, holy shit.
Ist halt
und da spiele ich dann, wie heißt das denn? Dieses Partyspiel. Und vorher habe ich halt diese Sendung von zu Hause aus in meinem Heimatdorf gesehen und dachte mir so, holy shit, da arbeite ich dann bald. Die haben hier so eine richtige Sendung und so ein Studio, das sieht bestimmt aus wie bei Giga.
Ich glaube, es war 2011, bei der Gamescom 2011 haben wir Gronkh getroffen.
Da war ich
und
das Moment.
Wurde, glaube ich, dann auch dieser Kontakt aufgebaut ja. und der wurde dann eingeladen für eine der Live-Sendungen. Aber in meiner Wahrnehmung war dieser ganze Live-Kram 2012, kann aber sein, dass das so rübergeschwappt ist.
Ja.
Das Ding ist, Giga waren ja nur 4 Jahre, also so unsere Zeit so ungefähr, fühlt sich halt viel, viel länger an als das.
Weil auf der Gamescom 2011 haben wir uns das erste Mal getroffen, weil da wurde ich eingeladen, vorbeizukommen und ich hatte keine Termine oder so, aber es gab einen Tag, an dem ich mit euch da rumgerannt bin.
Und gerade mal im März 2011 ist Giga
dann
quasi so relaunched als das Giga, das wir dann gemacht haben.
Ja, ganz genau.
Ohne Budget.
Es ist eine wilde Sache, wie das alles
Also diese.
Naja, es gab ein Budget, das wurde aber komplett in ein Studio und in die Studiolampen konkret zusammengebaut.
Naja, aber selbst das hat ja wirklich lange gedauert. Also die allerersten Videos sind bei mir im Wohnzimmer gedreht worden und dann Podcast mal bei mir, mal bei David oder sowas mit diesem Snowball-Mikrofon. Und dann, als wir dann in diesem Büro waren, in dem neuen, weil wir waren erst im alten Büro, du kennst ja nur das neue, da wiederum haben wir dann erst in so einer Fahrradabstell- Kammer gedreht, weil da hatten wir dann Platz, einen Greenscreen aufzubauen, weil wir einfach nirgendwo anders Platz hatten. Und da war halt die Akustik noch ganz okay, weil es ein kleiner Raum war. Aber das war wirklich, also.
War das dann im Endeffekt dieser Regieraum neben dem Studio, was dann entstanden ist?
Nee. Das war im Erdgeschoss noch.
Ah, okay.
Ganz am Anfang.
Ja,
und dann wurde halt gesagt, okay, wir machen jetzt dieses Studio und das wurde dann deutlich besser.
Das Studio ist aber absurd immer noch, weil. Es wurde deutlich besser, aber es ist gleichzeitig unglaublich billig gewesen und nicht professionell. Auf der anderen Seite aber auch unglaublich teuer unprofessionell. Weil ich finde, so wenn man sich halt anguckt, das Rigging oben an der Decke, das war mit dem ganzen Lichtern und so, das war total professionalisiert. Aber es gab keine Regie, so eine richtige. Ne? Es gab halt den Regietisch, an dem dann Nick dann saß. Aber es war jetzt ja keine professionelle TV-Regie, wie du das eigentlich erwartest.
Das kam erst, als wir weg waren.
Genau, wie man dann zur E3 durfte und so.
Genau. So, vielleicht machen wir noch so ein, zwei Kommentare von YouTube. Tofi Master, weiterspielen, direkt neu starten oder warten? Ich habe oft das Thema, dass ich längere Spiele anfange und auch gut weit komme. Dann passiert etwas im Privatleben, was mich für mehrere Wochen am Spielen hindert.
Ja.
Wenn ich dann wieder Zeit habe, weiß ich oft nicht mehr, wo ich in der Story bin, habe wichtige Details der Handlung vergessen und auch das Kampfsystem nicht mehr so intus, dass ich gegen Gegner ab diesem Punkt in der Handlung mithalten kann. Bei dem Original Final Fantasy VII als Beispiel gibt es dazu kein Questlog, was mir die Orientierung geben könnte, weiß nur noch, dass ich Cloud suchen muss, aber sonst nichts mehr. Ich habe Final Fantasy VII jetzt 3-mal versucht durchzuspielen, hebe mir auch das Remake auf, weil ich weiß, dass es sich vom Original unterscheidet. Wie geht ihr vor? Option 1, weiterspielen und durchbeißen. Option 2, direkt neu starten und einen langen Teil der Handlung, den man schon kennt, wiederholen. Oder Option 3, noch länger warten, Monate, Jahre und dann neu starten. Ach, damit man noch mehr vergisst, oder was?
Ich würde auch sagen, also nur 1 und 3 sind realistische Optionen. weil 2 führt dazu, dass du es wieder nach 10 Stunden aufhören wirst, garantiert, wenn du das dann
so
schon kennst.
Ja, genau.
Weil das nimmt auch wieder Bezug auf das, was ich vorher gesagt habe, diese Buy-In am Anfang, dass du so viel richtig machen willst, wie du es spielst, dass du dann nie dazu kommst, es tatsächlich durchzuspielen. Und am Ende des Tages, also so wichtig ist es dann nicht. Also es ist, glaube ich, schon okay, wenn du dann einfach dir durchliest, was vorher passiert ist und vielleicht verstehst du nicht alles zu 100%, aber es ist auch ehrlich gesagt nicht so deep, dass du da jetzt diese akademische Herangehensweise brauchst, dass du alles zu 100% zu jeder Zeit verstehen musst. Ich würde sagen, aus meiner persönlichen Perspektive heraus, Gucke ich mir an auf YouTube in einem Longplay oder hier ist die Filmversion von diesem Spiel.
Ja.
Bis zu dem Zeitpunkt, ja, wo ich wusste, habe ich aufgehört. Das gucke ich mir an. Ich lese mir einmal, irgendwo finde ich da Online-Ressourcen auf Game-FAQs oder so durch, was ich in der Steuerung machen muss. Und dann spiele ich es vielleicht erstmal noch ein, zwei Stunden mit einem Guide, der mir dann sagt, was ich machen muss.
Mhm.
Habe ich aber bei 7 dann sowieso komplett eigentlich gemacht, zum Ende hin vor allen Dingen. Und dann spiele ich es durch. Und wenn das dann nicht die ideale Art und Weise ist, durchzuspielen ist, gut, dann ist das immerhin noch die Möglichkeit, es durchzuspielen, weil ich weiß, ich würde es sonst einfach nicht durchspielen und mache dann genau das, was du auch gemacht hast, nämlich fang es 3 oder 4 Mal an. Und ganz ehrlich, wenn du schon 3 Mal angefangen hast und den Anschluss irgendwie verlierst, ist das, also vielleicht ist es dann auch einfach jetzt nicht so die absolut intensivste Erfahrung für dich gewesen aller Zeiten, dann ist es, glaube ich, auch fein, das einfach aufzuhören und dir durchzulesen, mhm, oder anzugucken, was am Ende passiert ist. Und dann spielst du halt das Remake. Da würde ich, ich versuche da mittlerweile einfach niedrig zu stapeln von Anfang an und zu sagen, es ist ein Videospiel, es ist fein, wenn ich das jetzt nicht die intendierte, garantiert beste Möglichkeit erlebe, sondern es einfach irgendwie erlebe.
Also das mit dem sich auf YouTube Sachen angucken und sowas würde ich auch sagen, da würde ich zu Option 1 tendieren, weiterspielen und durchbeißen, weil da kommst du dann schon mit einem bisschen Aufwand wieder rein,
hm,
aber der Aufwand wird halt geringer sein, als das ganze Spiel neu zu starten.
Ja.
Also kommt natürlich darauf an, wie weit du bist oder sowas. Und wenn es jetzt wirklich Jahre her ist, dann ergibt auch ein kompletter Neustart Sinn. Kommt natürlich auch ein bisschen aufs Spiel an. Aber ja, bei Final Fantasy VII zum Beispiel mit, wie Robin sagt, YouTube-Walkthroughs oder so, kommst,
ja,
du da, glaube ich, relativ schnell wieder auf den Stand, wo du warst,
ja,
rein vom Wissen her. Und dann fallen dir auch wieder Sachen ein, ne? Du brauchst ja eigentlich nur diese Punkte, die dir das wieder in Erinnerung rufen.
Ja, ja.
Weil teilweise wird es ja hoffentlich noch im Kopf sein. Conan Kuhn, nehmen wir mal für die letzte Frage für heute. Ich schaue gerade das Time to 3 LP zu Drakengard und Tom erwähnt darin, an einem Hooked Historia zu Drakengard / Nier und Yokotaro zu arbeiten. Wurde dieses Projekt verworfen? Und wenn ja, warum? Tom beschreibt es in den Folgen mehrfach als sehr weit fortgeschritten, weswegen es mich überrascht, dass es scheinbar abgebrochen wurde. Das fand ich ganz lustig, als Conan Kuhn das geschrieben hat, weil ich habe da schon ewig nicht mehr dran gedacht. denn das ist korrekt. Es gab ein Drakengard Hooked Historia, an dem ich mal eine ganze Weile gearbeitet habe. Ich sehe hier ein Dokument in meinem Google Drive von 2015. es ist also wirklich aus der Anfangszeit. Oh ja, hier habe ich, Robin, das sind nicht voll beschriebene, aber es sind insgesamt 9 Seiten an Notizen.
Hm.
Zu Notizen, den verschiedenen.
Also es ist kein Text. Das
Stichpunkte, 9 Seiten an,
wow,
Stichpunkten, aus denen man einen, und wahrscheinlich jetzt nochmal, auch da, das ist übrigens auch so ein Ding, neu starten, weitermachen oder?
Füg ein paar Füllwörter ein paar Uns, ein paar Oders, ein paar Kommas und zack, hast du einen Text.
Also ich weiß, dass ich das wirklich ernsthaft mal vorhatte und mich darauf sehr rangesetzt hatte und dann, warum genau es abgebrochen wurde, das kann ich heute nicht mehr so richtig nachvollziehen, außer halt, dass es halt wie immer andere Projekte sind oder Zeit, die nicht gereicht hat oder vielleicht auch die Lust vergangen
ist. Ich bin mir auch,
kann auch sein.
Wir reden ja auch über so etwas und in dem Fall war es, glaube ich, kein bewusstes, ich will das nicht mehr machen, ich lege es ad acta Ding, sondern es ist ein schleichender Prozess von, man hat halt auch viel, viel andere Arbeit und dann auch andere Interessen und aus irgendeinem Grund ist das dann halt hinten runtergefallen, sei es nun aus Zeitgründen oder aus Spaßes- und Lustgründen. I feel you, da gibt es bei mir auch zahlreiche Sachen und hatten wir mal einen eigenen Hooked on Topic Cast drüber gemacht? Ja, ne? Wo
über
wir
was?
Über unsere nicht realisierten Videoprojekte,
ja,
gesprochen,
ja,
haben.
Ja, über abgebrochene Projekte.
Mhm.
Könnte ich jetzt auch schon wieder einen ganzen Podcast mitfüllen, allein aus den letzten 4 Jahren, weil die meisten meiner Projekte sind abgebrochene Projekte, leider Gottes. Weil es ist echt schwer, das alles unterzubringen. Ich gucke hier gerade so ein bisschen über meine Yokotaro-Fakten durch, das ist ganz interessant. Sein Schreibstil wird als Backwards Scriptwriting bezeichnet. Er legt erst die Enden für seine Storys fest, schreibt dann den Rest rückwärts.
Guck mal, du denkst dir gerade, wenn das mal jemand kompakt in ein Video packen würde, wäre ich richtig informiert.
Könnte man mal was draus machen. Ich glaube aber, inzwischen ist es auch so, es gibt doch bestimmt zahlreiche Drakengard und Nier-Retrospektiven, weil nach Nier Automata der auch Yokotaro ja als Figur an Popularität extrem gewonnen hat.
Aber ich garantiere dir, es gibt nicht viele auf Deutsch und für in wesentlichen Teilen unserer
Zuschauer. Ach, Björn hat bestimmt ein, zwei.
Jetzt, ja, aber Björn struggelt ja genauso mit seiner Nier-Berichterstattung und Nier-Automata-Berichterstattung. Ich habe ja kein einziges Spiel dieser Art, das ich irgendwie seit ewig besprechen will, deswegen kann ich nicht nachvollziehen, wo eure fehlende Arbeitswillen da herkommt und
ja,
kann
ja,
dann nur
ja,
drüber
ja,
lachen
ja,
aus der Entfernung.
Ja, okay, dann lachen wir jetzt alle mal drüber. aber nicht über Robin.
Nee, weil mir ist das halt noch nicht passiert.
Gut, damit sind wir am Ende dieses Feedback-Podcasts angekommen. Wie gesagt, wenn ihr 10 Euro Feedback-SupporterInnen seid, könnt ihr jederzeit eure Fragen einschicken. Einfach unter den letzten Feedback-Podcast posten auf Patreon oder Steady oder an tom@hookedmagazin.de eine Mail schicken mit dem Betreff und am besten aber auch eure Mailadresse benutzen, die ihr auch auf Patreon und Steady benutzt, damit ich das verifizieren kann. Ansonsten einfach in den YouTube-Kommentaren eure Kommentare posten. Da ist dann einfach nur nicht garantiert, dass sie rankommen. Das soll es, denke ich, für heute gewesen sein, für diesen Feedback-Podcast. Das war ein schöner Blick einerseits in die Vergangenheit, aber auch ein paar schöne Fragen. Deswegen vielen Dank an alle FragestellerInnen von diesem Podcast. Wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Dann wahrscheinlich wieder so Anfang 2025 mit dem nächsten Feedback-Podcast. Zumindest peile ich das jetzt mal an als Release. Tschüssi. Bis denn. Tschüss. Also nicht nur bis denn. Wir machen in der Zwischenzeit auch andere Sachen. Nur
du vielleicht.
Feedback-Podcast. Moment.